Shinobi602 hat getwittert, Bloomberg, Doppelpunkt, two PlayStation games have been cancelled. One was a live service game from Ben Studio and another live service game, a live service God of War game at Bluepoint. Sony says the studios won't close and they're working with them to determine next projects. Jason Schreier hat mal wieder hinter den Kulissen recherchiert und ja, zwei Live-Service PlayStation-Studios wurden gecancelt und ich denke mir wieder, alter Schwede, was für verschwendete Ressourcen. Wer wollte denn bitte Live-Service-Games haben von PlayStation? Und eins nach dem anderen wird jetzt in die Tonne getreten und es ist wirklich unfassbar.
Boah. Concord hinterlässt seine Spuren.
Concord hinterlässt auf jeden Fall seine Spuren.
Und so gut ich das finde, dass diese Live-Service-Spiele gecancelt wurden, ne? Mhm. So neugierig bin ich auch, wie denn so ein God of War Live-Service-Spiel hätte aussehen können.
Jetzt denk an God of War Ascension.
Nein, das war so ein Arena-Brawler, ja, aber
kannst du doch als Live-Service-Game machen, das würde ich dir anbieten, dass du das so machst. Es muss ja nicht immer das ein MMO-Style sein.
Du, ja, aber es muss ja profitabel sein, so ein Brawler. Ja,
da hättest du doch Kämpfer einbauen können aus dem Universum und Skins verkaufen.
Kann sein.
Das ist sehr geschätzt gewesen, das Ascension. Das haben viele gezockt. Also es soll ein recht underrated Multiplayer-Game gewesen sein.
Aber es wäre gefloppt, glaube ich. Es wäre nichts gewesen. Ja.
Bluepoint macht natürlich auch irgendwie Sinn, weil Jason Schreier hat auch geschrieben, Bluepoint hat nach Demon's Souls von 2020 bis 2022 bei God of War Ragnarok mitgeholfen. Also die haben das mitentwickelt. Dementsprechend hätten die wohl auch wahrscheinlich Expertise da gehabt. Aber es ist natürlich, die kaufen das Studio, machen so ein geiles Remake und jetzt hast du quasi 5 Jahre alles für die Katz und müssen nochmal komplett von vorne anfangen. Ich bezweifle, dass die ein zweites Studio oder ein zweites Team haben und noch was in der Hinterhand hatten, um jetzt weiter, ne, die werden ganz von vorne anfangen müssen. Da wird in den nächsten Jahren nichts kommen. Das Gleiche, und das tut mir fast noch mehr weh, bei Band, die einfach Days Gone 2 gepitcht haben, Jim Ryan gesagt hat, nö, und ich denke mir, alter, du Pisser, ey. Sorry, aber jetzt haben die auch nichts, ne?
Es ist einfach eine fatale Chance, weil jetzt die PS5 ja eigentlich gerade zu so einem Mittel, also Zyklus doch relativ jetzt eigentlich mit krassen Games versorgt werden müsste, wenn du die PS4 zum Vergleich anschaust. Die hatte zu dem Zeitpunkt schon den ein oder anderen richtigen absoluten Kracher im Jahr.
Ja, so. Ja, man muss aber dazu sagen, es gab Corona, ne? Das darf man nicht vergessen. Die PS5 ist ja zu Beginn Corona erschienen. Und man munkelt ja, dass im Februar eine State of Play kommen soll. So, vielleicht gibt's da ja die ersten erhofften First-Party-Knaller, die dann hoffentlich auch bald erscheinen.
Na, wir haben doch letztes Mal erst drüber geredet. Wir hatten doch gerade erst die Game Awards mit Intergalactic, Ghost of Yotei und Death Stranding 2 sind ja 3 fette Spiele in der Pipeline.
Ja, aber 2 davon erscheinen ja nicht in 2 Monaten. 2 davon
erscheinen, aber das Bandspiel, ja, und gut, das weiß man ja auch nicht, wann es kommt. Aber du hast natürlich recht. Der Output könnte auf jeden Fall besser sein. Ne? Ja. Spannend übrigens auch, das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, Yushei Yoshida, der ehemalige PlayStation-Präsident, gestern in Rente gegangen, hat nochmal ein Interview gegeben bei Kinda Funny Games, hat da Sachen auch rausgehauen und hat gesagt, ja, wäre ich noch Chef, hätte ich diese Live-Service-Kram nicht gemacht. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr Chef, sozusagen. Ne? Und er hat auch gesagt, deswegen bekommen wir die ganzen Remakes und Remaster. Singleplayer-Games funktionieren sonst nicht, die müssen querfinanziert werden mit PC-Releases, Remakes und Remaster. Leute, freut euch jetzt schon mal, in die nächsten 2-3 Jahre gibt es massig neuen Rotz in der Richtung. Sorry, Rotz vielleicht nicht, aber ne, vielleicht habt ihr Glück auf Bloodborne, schreien ja viele nach, aber geht von einem Days Gone Remaster aus. Was können wir noch remaken? Death Stranding
Remaster. Neck
Remaster. Neck Trilogy, Neck Duology, Double Pack.
Oh, ey. Ich habe noch zwei Ratchet
& Clank Remaster.
Ich habe noch zwei Punkte, die ich noch mal, ja, über die ich noch sprechen wollte. Der erste Punkt, der mir so gerade so eingefallen ist, bei den ganzen Live-Service-Games, die in Entwicklung waren, wie viel waren das? 7 oder so?
12,
lächerlich. Guck mal, 12
Live-Service-Games. Was für ein Budget, ey.
12 Live-Service-Games. Wie viele Menschen haben denn Zeit, diese 12 Spiele zu spielen, weil Live-Service heißt ja nicht, du spielst sie einmal durch und wartest bis aufs nächste, sondern es soll ja auch fortlaufend sein. Es gibt schon genügend Spiele in dem Bereich und die Leute haben genügend Ressourcen, die sind einfach, es gibt einfach, das ist ein Deckel, da gibt es irgendwann mal nicht mehr mehr. Du kannst nicht neue Spiele dazu holen.
Ja gut, du kannst dann damit argumentieren, dass die vielleicht verschiedene Zielgruppen anvisieren und so, aber
Also ich weiß nicht, ob du jetzt bei einem Best Studios ein anderes Spiel kriegst als zum Beispiel von einem, weiß ich nicht.
Ja, aber man muss ja auch ehrlich sein, es sind zwei Spiele im Jahr ungefähr, Live-Service-Games, die explodieren. Letztes Jahr waren es Palworld und Helldivers 2. Dieses Jahr ist es Marvel's Rivals, was jetzt gerade abgeht wie Schmidts Katze. Sehr kurios, quasi das gleiche Gameplay wie Concord, hat aber 500.000 Spieler auf Steam.
Ja, weil es free ist.
Ein guter Grund wahrscheinlich, ne? Auch hat auch eine starke Lizenz, muss man sagen.
Marvel-Lizenz,
ja. Die Charaktere sind halt weltbekannt, während bei Concord alle halt über die Charaktere gemeckert haben, muss man ja auch mal sagen, ne? Und wenn du halt dein ganzes, wo ich ursprünglich drauf hinaus wollte, zwei Spiele explodieren und du pauchst da einfach 12 Dinger rauf und hoffst irgendwie, dass ein oder zwei hängen bleiben, das kann
immer das Gleiche. Das ist immer, weißt du, diese Fehler, also was ist Fehler, aber dieses Rad dreht sich immer neu, kommt ein WoW und plötzlich ist das Massenphänomen, kommen 20 hinterher, die der Meinung
sind. Aber das ist ja, ne? Das ist ja genau der Punkt, den du gerade ansprichst. Es ist ja nicht so, dass ich ein Live-Service-Game veröffentliche mit einer nie dagewesenen Gameplay-Formel, die noch keiner gesehen hat. Diese Dinger kommen ja meistens mit einem Gameplay-Loop, den man schon in zig anderen Spielen gesehen hat. Die kommen dann vielleicht zu spät und schwupps hast du einen Ubisoft-Effekt. Zu spät, mit der gleichen Formel und es interessiert keinen.
Ja, oder es ist auch einfach, auch wenn das Spiel, also wenn das Spiel nicht absolut genial ist, wie jetzt beispielsweise Marvel Rivals oder so, ich habe es nicht gespielt, ich kenne viele Leute, die sagen, es ist richtig Hammer, du hast es free, du kannst es ausprobieren, jeder kann sofort einsteigen. So, wenn du diese Hürden nicht hast, oder wenn du diese Hürden hast, sagen wir mal so, wenn du die Hürden hast, dann kannst du schon einpacken. So, und dann, wann sollst du dich dann dazu entscheiden, okay, ich lasse jetzt Marvel Rivals liegen und spiele dann Concord für 40 Euro.
Aber ganz ehrlich, hätte Concord für, wäre es ein Free-to-Play-Game, wäre das der Hit gewesen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Hätte sicherlich ein paar mehr Spieler bekommen, aber ich glaube trotzdem wäre das nicht so der Hit gewesen.
Ja. Es gibt noch einen anderen Punkt, den wollte ich noch gerade ansprechen, weil wir haben ja, du hast ja gerade noch über Remakes, Remastered, Wellen und sowas gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon etwas zurückliegt. Ich weiß nicht, wann die News kam oder wo ich das gelesen habe, aber da ging es um es ging so um die Zahlen, wie teuer so Spiele geworden sind. Welches Spiel war das jetzt? Das jetzt irgendwie, ich weiß nicht mehr. Also allein schon Spider-Man 2 hat 300 Millionen Dollar gekostet. Ist mega erfolgreich auf jeden Fall. Ich glaube, die sind auf jeden Fall schon wieder im Plus, keine Ahnung.
Ja, das
ist schon. Das auf jeden Fall. Aber du musst dir mal vorstellen, was das für eine immense Summe ist. Und solche Sachen einzugehen, kannst du nur noch machen, indem du Marken nimmst, die einfach etabliert sind. Du kannst nicht mal eine neue IP einfach mal mit 200 Millionen Dollar ausprobieren. Aber das funktioniert fast gar nicht mehr.
Macht Sony doch gerade. Guck dir Intergalactic an.
Ja, vielleicht ist da nochmal die Strahlkraft von Naughty Dog.
Also ich glaube schon, du sagst, da ist das Entwicklerstudio, oder also nicht nur Naughty Dog, sondern auch einfach Sony als Singleplayer-Marke, glaube ich, genug Kraft, um das Spiel, ne, und die Marketing-Power. Aber du hast schon im Grunde so ein bisschen recht. Und wie gesagt, das ist auch so eine Sache, wo niemand danach schreit. Ich brauche nicht die beste Grafik. Ich brauche keine 70 Stunden. Ich spiele gerade ein Game, ne? Ich bin in Spielstunde 75. Und ich denke mir so, hätte man auch alles in 30 Stunden
machen können, ne? Sehe ich genauso. Aber leider sind wir die Seltenheit. Weil das ist halt wirklich so oft. Die Minderheit,
ja. Ich weiß gar nicht.
Es ist so oft, wie oft krieg ich und in Kommentaren gesagt, wir hatten Rüdiger. Ich habe im Rüdiger über Mouthwashing gesprochen. Eines der geilsten Spiele 2024. Geht 3 Stunden. Mhm. Ich gebe doch keine 15 Euro für 3 Stunden Spielzeit aus. Ja. So, ich kann es nicht
mehr. Die Kommentare habe ich gesehen.
Also ich kriege das halt sehr, sehr oft. Und das ist nicht nur ein Einzelfall. Das sind wirklich, ich weiß nicht, also ein Max Mustermann ist wahrscheinlich so ein Typ. Ich gebe doch jetzt nicht 30 Euro aus für 3 Stunden. Das muss sich schon lohnen.
Erinnert euch doch einfach an die Diskussionen damals bei Metroid Dread. Wie 60 Euro für 5 Stunden.
Ja, eben.
Bei Prince of Persia, ne, genau das Gleiche. Nee, keine 60 Euro für 5 Stunden Gameplay. Das sind halt diese Meinungen von, ja, wahrscheinlich der größten Gamerschaft. Keine Ahnung, sonst würden die Entwickler das ja nicht machen. Die Spiele aufblähen.
Ja. Was denkt ihr, wie groß wird GTA 6? Ich erinnere mich, GTA 5 konnte man die Kampagne, wenn man die straight on gespielt hat, ich sag mal so knapp 20 Stunden durchspielen, oder?
Ja, ich befürchte, dass das auf jeden
was
Fall
glaubt ihr bei GTA 6?
Doppelt so lang ist das, wird oder so.
Ja, weil das, aber das wird ja auch so die Güte und die Qualität eines Naughty Dog Games haben. Von da. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass man sowas auf 100 Stunden aufbläht mit Zeitquests und Nebenquests. Von den GTA 6 könnte das machen, aber die Frage ist, machen sie das?
Doch, ich glaube schon, dass sie das machen. Ich glaube, das
meinst
ist
du, das
so
wird so ein 100 Stunden Mammutspiel? Ja,
ich weiß also es
ganz
nicht,
ehrlich,
aber
ich glaube, und ich bin einer, der jetzt GTA 5 vielleicht nur 4 Stunden gespielt hat, ja. Aber wenn ich mir anschaue, was gerade bei GTA 5 funktioniert, und das ist halt nun mal zu 80-85% der Online-Part mit GTA Online und so weiter, dann würde ich sogar sagen, dass, um Fans nicht zu verärgern, Rockstar vielleicht die Kampagne von der Größe, von dem Ausmaß so halten wird wie in 5. Also eine gute 15, vielleicht 20 Stunden Kampagne, ja, und 20. Dann alle Manpower, die noch über ist, alle Ressourcen stecken die in GTA Online, um da nochmal irgendwas Fettes reinzuballern, nochmal die Experience zu verfeinern, um da eben die Leute festzuhalten. Ich glaube, so würde ich es machen.
Ich weiß nicht, ich verstehe das, ich glaube das auch. Das ist auf jeden Fall so der wichtigere Fokus, schon so das, was hinten raus passiert, also alles, was im Online-Multiplayer so los ist. Aber ey, das Ding ist jetzt seit, wie lange ist es jetzt in Entwicklung? 10 Jahre?
12.
12 sogar?
Nee, stimmt, wir hatten Red Dead Redemption 2. Ich weiß nicht, ob dieses überschnitten hat, aber
nee, ich meine mindestens jetzt so, Fulltime. Ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt Fulltime hier Entwicklungszeit haben, sondern wirklich so, aber seit wann gibt's jetzt das Spiel nicht? Also seit wann wartet man auf GTA 6?
Seit 12 Jahren.
Es gibt, glaube ich, ich verstehe es zwar nicht ganz, aber es gibt kein größeres Hype-Game, das es zurzeit gibt. Gibt nicht. Ja. Selbst Switch 2 wird von GTA 6 überschattet, würde ich mal sagen.
Ich glaube auch.
So.
Ich glaube auch. Und das ist ein wunderbarer Übergang.
Ja, warte, lass mich doch mal jetzt mal den Gedankengang aussprechen.
Okay,
also ich glaube, das ist so riesengroß. Ich habe so heute, ich hatte irgendwie neulich das Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der hat eine Series S und hat mich gefragt, passt das Spiel auf meine Festplatte und wird es laufen. Und ich habe bei beiden mir gedacht, ich glaube nicht.
Ich glaube schwer.
Ich glaube
wird schwer. Ja, wird eng. Also ich glaube auch, das wird, wenn, 2-Disc-Release mit Minimum 150 Gigabyte. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das Einzige wäre vielleicht, was sie selbst, also nee, und das nur für die Singleplayer-Kampagne. Meint ihr, das wird wie bei Red Dead Redemption, dass sie den Online-Player-Part hinten weiter rausschieben? Ja, ne? Erstmal den Mainstream mit der Kampagne abholen und dann online irgendwie 2-3 Monate
ja,
später.
Ja, möglich. Das ist eine ganz gute Idee.
Ich gehe davon aus, dass wir auf CD nur die Kampagne bekommen und online wir herunterladen müssen.
Trotzdem gehe ich davon aus, mindestens 150 Gigabyte. Also.
Alleine der One-Patch ist schon 150 Gigabyte.
Ja, alleine der Day One-Patch ist 150 Gigabyte. aber du hast es gerade eben gesagt. Es wird wahrscheinlich sogar die Switch 2 überschatten. Und da haben wir gestern nun endlich, Andi, seit 432 Jahren berichtest du hier über die Switch 2. Jetzt darfst du es endlich. Darfst du über die Switch 2 reden.
Das ist die 71. Folge und seit 75 Folgen erzähle ich euch schon, dass es da Gerüchte gibt.
Und sie waren alle wahr? Sie waren alle wahr. Wir haben sie quasi, letztes war ja schon quasi rausgehauen, oder?
Ja, was soll ich dazu sagen? Die Leaks waren alle echt. Es hat sich alles bewahrheitet, was bis dato bekannt war. Größer, wahrscheinlich 8 Zoll statt 7, Joy-Cons ein bisschen größer, schlichtere Farbgebung. Ja, und im Grunde ist es halt, also für mich persönlich ist das eine Art Hardware-Upgrade. Also ich sehe das Ganze eher wie so eine Switch Pro. Ich weiß es nicht. Also wären die Leaks nicht im Vorfeld und man hätte nicht schon alles gewusst, wäre das Reveal vielleicht ein bisschen, oder wäre ich beim Reveal vielleicht ein bisschen gehypter. So habe ich das relativ nüchtern beobachtet. Fand es eine aus wirtschaftlicher Sicht sinnvolle Entscheidung, das Ganze einfach abzugraden und Switch 2 zu benennen. Mir persönlich als Nintendo-Fan, der ich nun mal seit 3 Jahrzehnten bin, hat mir so ein bisschen die Nintendo-Magie gefehlt. Ich vermisse dieses eine besondere Feature, was so Nintendo-Konsolen seit jeher haben. Und ich hoffe nicht, dass wir bis zum 2.4., bis dann diese Direct erscheint, wo alles näher vorgestellt wird, noch mehr Leaks bekommen, wo alle Spiele schon vorgestellt werden. Das wäre echt doof. ja, aber es geht ja weiter. Die Leaks, die weiten sich ja auch aus. Inzwischen gibt es Leaks zur Hardware-Power. Also wenn die stimmen, dann haben wir eine Switch 2, die im Mobile, also im Handheld-Modus irgendwo die Power einer PS4 hat und wenn man sie undockt, irgendwo eine Power von, ich glaube, 3,93 Teraflops, also sprich irgendwo eine Power von einer Xbox Series S PS4 Pro. Also ich meine, die Xbox Series S hat 4 Teraflops, also irgendwo da soll es wohl sein.
Ich meine, die PS4 hat hier 4 Teraflops.
Das weiß ich nicht. Schau gerne mal nach. Ja. Aber die Frage ist, reicht das für den Moment? Im Jahr 25 würde das wahrscheinlich reichen für viele Third-Party-Hersteller. Aber dann haben wir halt wieder den Wii U und den Switch-Effekt, dass große Third-Party-Spiele, die 26, 27, 28 erscheinen werden, vielleicht auf den nächsten Konsolen, auf so einer PS6 oder auf so einer Xbox, keine Ahnung was, wenn da eine kommt, dann werden die entweder gar nicht auf der Switch erscheinen oder nur in wieder abgespeckter Form, weil die Hardware dann wieder zu alt ist. Nintendo ist wieder mindestens eine Generation hinterher. Und ja, ich höre schon die ganzen Nintendo-Fans sagen, braucht Nintendo alles nicht, Nintendo lebt von den First-Party-Titeln und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht, wo Nintendo hin will. Wollen die sich mehr neben der Xbox und der PlayStation positionieren? Dann reicht die Hardware nicht. Oder ziehen die wieder ihr eigenes Ding durch, aber das eigene Ding haben die halt immer mit irgendwas Besonderem abgezogen. Und das fehlt bei der Switch 2 eben auch. Ja, also, keine Ahnung, die Zeit wird es zeigen.
Ich habe kurz mal geguckt, die Xbox Series S hat 4 Teraflops, du hattest recht.
Ja, siehst du.
Mhm. Ich habe hier gerade aber gelesen, die Nintendo Switch 2 soll 3,1 haben und liegt damit dann zwischen dem Steam Deck und der Xbox Series
S. Ah, siehst du, ich habe nämlich 3,93 gelesen. Dann ich lese die 3,1. Gibt's da verschiedene Leaks,
keine Ahnung. Das ist alles nur gerüchtet, wir reden hier nur über Gerüchte. Ne? Genau. Aber wir können davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich nicht über der Xbox Series S liegt, was die schwächste Konsole jetzt gerade im Zyklus ist. Wir starten also quasi unter allem, was jetzt schon auf dem Markt ist. Ne?
Typisch
das, was Nintendo. Du gerade sagst, ja.
Genau.
Und was du hast absolut recht. Es gibt kein USP. Es ist wirklich das, was ich. Das hat Nintendo schon ein paar Mal gemacht. Quasi Hardware-Upgrades. Das war vom NES auf Super Nintendo. Das war auch einfach nur mehr Power. Und vom N64 auf.
N64 auf GameCube.
War auch nur mehr Power, aber da gab es noch ein paar Kleinigkeiten schon, muss man sagen. Und von der Wii auf Wii U. Und all die Konsolen, die hinteren, die ich genannt habe, das waren alles die Flop-Konsolen von Nintendo. Also Flop, Super Nintendo kannst du nicht als Flop bezeichnen. Aber Super Nintendo hat sich, glaube ich, doch hinter dem NES verkauft, ne?
Ja.
Ja. Und ich hatte das auch gleich getwittert, boah, ich habe so leichte Wii U-Vibes, weil das Ding ist wirklich, du hast es richtig schön gesagt, es wirkt so ein bisschen wie die Switch Pro, also einfach nur als Pro-Modell. Sie ist größer, ich finde sie designtechnisch schön. Was ich auch geil finde, das hat man im Trailer gesehen, du kannst so unter den einen Joy-Con so ein Ding klappen und das Teil als Maus benutzen.
Das ist der USP vielleicht.
Ja, was ich geil finde. Konsolen, also gute Maus-Controls auf Konsole eröffnen auf jeden Fall ein Feld für finde ich schon cool. Aber es ist jetzt kein riesiger USP, muss man sagen. Ne? Und der andere USP, den sie halt auch ganz klar gezeigt haben, war Mario Kart. Wir haben halt Mario Kart, ihr nicht.
Ja, ich weiß, also ich.
Die Frage, also die Metapher für Spiele, für unsere Games, ne? Also.
Aber Mario Kart ist halt auch. Ich habe jetzt verschiedene Videos, so Analysevideos von Tech-YouTubern gesehen und die haben alle gesagt, wenn man sich dieses Video mal näher anschaut, näher betrachtet, ja, es scheint ein neues Mario Kart zu sein und ja, auch die Charaktere gleichen eher dem Mario Bros. Film oder Mario selber wirkt wie aus Mario Wonder, also mehr cartoony und alles. Aber rein technisch gesehen sah das, was man im Video gesehen hat, schlechter aus als Mario Kart 8. Also es muss ein Concept-Trailer sein.
Das muss man schon sagen, es war kein Augenblender. Das Spiel sah jetzt nicht beeindruckend aus.
Oder es war eine frühe Alpha oder so, keine Ahnung.
Ja, aber damit gehst du dann nicht. Dann machst du einen CGI-Trailer boostest das ein bisschen auf, dann lässt du da Illumination, die das Spiel, den Film gemacht haben, lässt du den kurzen Trailer machen oder so. Das wirkte jetzt wirklich nicht wie so das Krasseste, aber nichtsdestotrotz Mario Kart 9, geil, man hat ja auch schon so ein bisschen gesehen, eventuell 24 Startplätze, das könnte richtig wild werden, vor allen Dingen online. Falls sie eine Switch 2 überhaupt online hat, weiß man ja bei Nintendo auch nicht. Matthias, was sagst du denn dazu?
Switch 2. Ich habe mir so gerade die Frage gestellt oder mir vorgestellt, weil mein Sohn hat ja schon, also als wir die Silvesterballer-Raketen in die Luft geflogen sind, hat er gesagt, hey, das ist das Jahr, wo die Switch 2 rauskommt. Na, so geil ist er auf diese Konsole. Spart drauf und sowas, aber ich habe mir, also die Konsole wurde angekündigt, ich habe sie mit meinem Sohn, oder mein Sohn hat sie vor mir gesehen, und ich habe mich mit ihm unterhalten und er war natürlich Feuer und Flamme und so. Und ich habe mir so gedacht, so, boah, stell, guck mal, der ist jetzt 10, ne? Wir haben, als wir 10 Jahre alt waren, da haben wir, als eine neue Konsole angekündigt worden ist, da sind wir ausgerastet, weil das waren noch nie dagewesene Grafiken. Das war noch nie dagewesenes Spielerlebnis. Du hast gesagt, Alter, das muss ich haben. So, mein Sohn erlebt jetzt quasi einfach nur ein Upgrade. Also er erlebt jetzt einfach das gleiche Spiel, was er schon, er liebt eine Switch und ne, Kinder und alle lieben die Switch, das ist ein geiles System, aber du erlebst es quasi das Gleiche nochmal, nur dass es halt mehr Power hat. Also was, dieses Pro-Thema, das beschäftigt mich auch so ein bisschen. Ich verstehe das, was sie machen, ich finde es auch voll clever, sie nennen das Switch 2, es ist klarer kannst du es nicht machen in meinen Augen. Also klarer kannst du es nicht machen, Switch 2 heißt Switch 2, das heißt mehr als Switch 1.
Also ich finde, okay. Du bist
jetzt lass mich okay. mal kurz, bevor ja. ihr weitermacht, sonst vergesse ich das gleich, eine geile Story erzählen zu dem Namen.
Ja.
Das Logo, du hast ja das Switch-Logo, daneben ist die 2 und darunter steht Nintendo Switch. Ne? Ja. So, und ich weiß nicht mehr, ob das in meinem Discord war oder ob das unter meinem Video, was ich hochgeladen habe, war. Aber einer hat geschrieben, er hätte einen Arbeitskollegen, der zwar eine Switch besitzt, aber jetzt nicht so der Hardcore-Gamer ist.
Und ganz viele, glaube ich.
Also. Genau. Und als er das Logo gesehen hat, hat er wirklich gedacht, hey, Nintendo legt da jetzt einfach 2 Joy-Cons bei. 2 extra Joy-Cons zu der Nintendo Switch.
Alter, das ist ja mit maximal dumm, Alter. Weil die 2
neben dem Joy-Con-Symbol ist.
Ah, stimmt, ja.
Ja, okay, das ist aber auch maximal dumm.
Also das gibt jetzt wieder, ja, wenn du das nicht erreichst mit dem
Mainstream. Also ich weiß nicht, ob das weit hergeholt ist oder so, aber ich musste so ein bisschen schmunzeln bei dem Namen und habe mir gedacht, vielleicht wäre es doch klug, die 2 hinter Nintendo Switch zu positionieren und nicht neben dem Symbol.
Ja, stimmt, das ist vielleicht, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ding, also es wird sich verkaufen, auf jeden Fall. Und es wird auch sich gut verkaufen.
Aber wird sich das 150 Millionen verkaufen?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Ja, das ist aber auch klar.
Am 17.01.2025 sage ich das. Die Switch 2 wird sich nicht so oft verkaufen wie die Switch. Und was ich auch noch sagen wollte eben ist, hat sich Nintendo jetzt auf die Switch eingeschossen? Weil jetzt hast du die Switch 2. Was kommt danach? Machst du mit der Switch 3 weiter? Machst du jetzt alles so oder gehst du komplett neu?
Ich glaube, das machen die abhängig davon, wie erfolgreich die wird.
Ja, aber das hatten die auch noch nie. Ne? Das macht ja nur
Guck mal, Sony eigentlich, die halt. Zelda Breath of the Wild hat auch einfach so ein quasi 1.5 Upgrade bekommen oder Nachfolger.
Hatte Ocarina of Time auch, ne? Das war
mit Majora's Mask und Ocarina of Time sind schon etwas andere Spiele.
Es ist die gleiche Engine, es ist schon, ja, das gibt, ja, es ist schon, ne, aber es ist immer noch ein Zelda-Spiel mit der gleichen Engine, ne?
Ja, also aber
was wir hier halt sehen ist, guckt mal auf die Vergangenheit, alleine was die Controller angeht. Der Super Nintendo Controller glich nicht dem NES Controller. Der N64 Controller war wieder mal was ganz anderes. Stimmt. GameCube wieder was ganz anderes. Wii was ganz anderes. Wii U was ganz anderes. Switch was ganz anderes. Jetzt kommt Switch 2 und es ist halt einfach haargenau dasselbe. Also es ist etwas Neues für Nintendo, es ist eine neue Ära eines neuen Nintendo. Da habe ich auch schon drüber gesprochen, das alte Nintendo ist mit Iwata gestorben und das ist der Beweis. Weil der Innovationstreiber früher bei Wii, bei DS, bei der Wii U, beim 3DS, das war Satoru Iwata und der ist halt nicht mehr da.
Heißt aber auch nicht, dass jetzt nur weil einer weg ist, dass jetzt nicht die Kreativität weiterleben kann. Nein, aber scheinbar ist es ja so. Und ich finde das halt auch etwas schade. Zum Beispiel, was ich jetzt bei dem Trailer, also wir haben ja nur diesen Trailer gesehen. Ich habe auch nur diesen Trailer gesehen. Ich habe ja keine Leaks angeguckt vorher. Nee. Ich habe ja keine Leaks angeguckt Leaks danach. Ich habe mir eigentlich immer, ich habe mir nur den Trailer angeguckt. Und ich habe mir so gedacht, ey, ist eine schicke Konsole, ne, sieht cool aus. Ich irgendwie, mir gefallen die Farbakzente und so weiter. Aber es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, wo ich dachte so, zum Beispiel die Joy-Cons. Ne? Die Joy-Cons, dass sie magnetisch so ranklacken, finde ich geil. Der Bommel an der Seite check ich nicht. Ich habe immer so das Gefühl, Potenzial für kaputt gehen oder so, abbrechen oder zerkratzen, was auch immer. Ja. Apropos übrigens, original vor 2 Stunden oder so habe ich einen Switch Drift jetzt, also einen Joy-Con Drift in meiner Einsatz-Switch. Ich glaube, das ist ein abgekatertes Spiel von Nintendo. Aber der Punkt ist, was ich sagen muss, bei den Joy-Cons bin ich auch wieder etwas enttäuscht, weil ich mag es nicht, dass bei der Switch die Joy-Cons so flach sind. Ich habe es jetzt anders erlebt durch PC-Handhelds. Die liegen 100 Mal besser in der Hand. Und ich frage mich, guck mal, als Sony PlayStation die PlayStation 3 Controller gemacht hat und Xbox 360 den Xbox 360 Controller gemacht hat, hat Sony den Xbox 360 Controller oder die guten Akzente kopiert. Die Abrundungen, die Trigger-Tasten, die Druckstellen. Es war sehr, sehr ähnlich. Und warum macht das Nintendo nicht? Die sehen, okay, es gibt irgendwie eine bessere, selbst die Dritthersteller-Controller von der Switch sind sogar viel geiler.
Die sind gut.
Warum geht man den gleichen Weg nochmal? Ich checke es einfach nicht. Ich checke es. Mach doch diese gleiche Haptik. Das ärgert mich so ein bisschen. Dann gibt's diesen Knopf unter dem Home-Button. Das, was weiß man auch nicht. Ist das ein Share-Button?
Weiß man noch nicht. Haben sie bewusst auch weggeblurrt. Also, da ist nichts zu sehen auf dem Button. Der ist ganz blank noch. Wer weiß, was das ist.
Ich bin gespannt. Aber das ist auch so, das ist die einzige Neuerung. Ein fucking schwarzer Knopf der so groß ist.
Nee, auf der Rückseite hast du ja noch einen Knopf. Den C-Button.
Ach, haben die gar nicht gezeigt, oder?
Oh, hab ich. Das siehst du im Trailer nur ganz schwach, aber auf der Rückseite hast du ja neben dem, ich sag mal, LT und RT-Button, also sprich hinter L2 und R2, hast du schräg nochmal so einen Knopf auf beiden Joy-Cons, ja. Und der soll so eine Art Share-Button sein, wo du dann nochmal so eine Bilder teilen, Voice-Chat-Funktion hast und so weiter. Ja. Die aber, und das ist auch ein Leak und ja, ich will mal sagen, Gerücht, der das besagt, dass diese Voice-Chat-Aktion nur ans Premium-Abo gekoppelt ist, zum Beispiel. Das fände ich auch ziemlich weird.
Ja, aber könnte es nicht einfach auch der Button sein, um das Dings zu lösen? Ja, gut, ist es magnetisch, aber vielleicht trotzdem so ein Sicherheitsknopf?
Weiß ich nicht. Ne? Das werden wir hoffentlich dann am 2.4. rauskriegen, wenn es nicht vorher geleakt wird.
Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, auf jeden Fall sind die Joy-Cons aber größer als die vorherigen, was ich schon mal gut finde. Immerhin. Ne?
Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, mir kann keiner erzählen, dass Nintendo diesen Trailer nicht vor 2 Monaten schon hätte veröffentlichen können, als die Leaks aufkamen, als erste Prototypen irgendwo aufgetaucht sind von der Switch 2, als erste Concept-Trailer anderer chinesischer Software- oder Hardware-Hersteller aufgetaucht sind. Wieso droppen die den erst jetzt? Und da habe ich heute was Interessantes gelesen. Wenn du in die Rückgabehinweise bei Amazon schaust, dann stand da, dass du zum Beispiel verschiedene Artikel, unter anderem Videospiele und Hardware, bis zum 15.01. zurückschicken kannst. Und am 16.01. ist die Switch 2 vorgestellt worden. Ein Schelm, wer Böses denkt, wenn jetzt irgendwelche Switch-Käufer sagen, ey, jetzt kommt die Switch 2, ich schicke meine Switch 1 mal kurz zurück. Nee, geht nicht mehr.
Geht nicht mehr, okay. Aber vielleicht auch einfach
wollten sie sich das Weihnachtsgeschäft vielleicht mitnehmen?
Ja, kann natürlich sein. Aber ich könnte auch mal gut vorstellen, weil das haben wir ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, eine Nintendo Direct wurde ja auch angekündigt, auf der denn wahrscheinlich die Spiele für die Switch 2 gezeigt haben. Die ist erst im April.
Viel das zu heißt, spät.
In 3 Monaten. Ja, aber das hat wahrscheinlich auch Gründe, weil Nintendo einfach noch nicht so weit ist mit den neuen Games. Die brauchen noch. Und wenn du jetzt schon wieder die Switch ist wahrscheinlich eine Antwort auf die Leaks, weil sie sich irgendwie gezwungen gesehen haben. Wahrscheinlich wollten die das aber auch erst im April machen. Und haben jetzt gesagt, okay, wir hauen das jetzt kurz raus, dann haben die endlich Ruhe, weil ich finde, ganz ehrlich, das war ein 2-Minuten-Ding und es war jetzt auch nicht hochaufwendig produziert. Das kann man mit so einer kleinen Werbeagentur innerhalb von 2 Tagen abdrehen, gefühlt, ne? Das war jetzt nicht so ein, wo ganz viele Schauspieler dabei waren beim ersten Switch-Trailer, denkt euch, da haben die so ganzen Außenshots gemacht und so. Das war hier, ich möchte nicht sagen leicht zu produzieren, aber nicht so aufwendig wie der Dings. Und vielleicht passte das einfach nicht in die Timeline und das würde ja auch, die Direct würde dafür sprechen. Die Spiele sind erst für, also die Konsole ist sowieso wahrscheinlich erst fürs Weihnachtsgeschäft 2025 angedacht. Die Spiele sind noch nicht so weit. Wir haben noch die Trailer nicht fertig. Ne? Jetzt wurden wahrscheinlich gerade gesagt, Leute, wir brauchen die Trailer, macht die fertig. Die müssen im April fertig sein. Die Spiele müssen dann auch fertig sein. Und wahrscheinlich wurde Nintendo da wirklich so ein bisschen kalt überrascht, ne?
Ja, muss ich aber auch sagen, so, ich habe irgendwie den Eindruck, diese Firma weiß nicht, wie das Internet funktioniert. Also, wie kannst du denn, also, guck mal, das Ding ist, seit wann, also, Andi erzählt schon seit 70 Folgen irgendwie von Links for Switch 2 und Nintendo ist erst jetzt erstmal bereit, was dazu zu zeigen. Also, du kannst leider in der heutigen Zeit solche Informationen nicht mehr zurückhalten, es sei denn, du bist einfach ein fucking Pro. Aber selbst Nintendo schafft es nicht und die haben es so lange durchgezogen, dass alle nur noch lachen mussten. Ich habe jedes Mal gedacht, so, seid ihr jetzt eigentlich total dumm oder was? Jetzt, also das ist eine klare, für mich ist das eine klare Reaktion auf die Leaks. Die haben auch direkt einige hier Genki und so mit Anwälten schon hier hingeschickt und so weiter. Da geht schon ordentlich zur Sache. Die haben eine ganz andere Strategie gehabt, aber die hat sich einfach angefühlt wie viel zu spät. Also wenn die wirklich in April starten wollte, wir haben gedacht, dieses letztes Jahr April werden die das zeigen.
Ja.
Ja. Das ist alles total merkwürdig. Aber was ist denn eigentlich eure Meinung, wann das Ding dann kommt? Weil viele gehen jetzt davon aus, das wird genauso wie bei der Switch 2, das dauert nur 2 Monate, später ist die Switch da.
Habe ich ja gerade eben gesagt. Ich sage, das kommt zu Weihnachtsgeschäft.
Ja, sage ich auch.
So eine Konsole im Sommerloch.
Auch da tausend, aber mehrere Leute haben mir geschrieben, ja, das wird wie bei der Switch 2, wie bei der Switch 1, das hat nur 2 Monate nach der Präsentation. Leute, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Du kannst die zum Beispiel im September veröffentlichen und im September mit einem Launch starten und vielleicht noch 2 Monate später im November mit noch einem Kracher, sagen wir mal jetzt,
weiß nicht. Aber im November, ich ganz ehrlich, geh aus dem November. Wir wissen alle, was im November kommt.
Ja.
Da kommt GTA 6 oder Ende Oktober. Und da wird jeder Gamer wird seine Zeit in dieses Game, in dieses Spiel stecken. Einfach, weil sie es müssen, weil alle darüber reden wollen werden. Dementsprechend, es ist dumm, in diesem Bereich etwas Großes zu launchen. Das sage ich jetzt schon. Deswegen, entweder pack es in September oder wenn du mutig bist, vielleicht in Dezember, November, bist aber vielleicht schon, also Ende November, dann bist du aber vielleicht schon zu nah an Weihnachten und kannst nicht mehr so viele Weihnachtsgeschenke verkaufen.
Ja, ja.
Die können oder eigentlich nur Anfang September das Ding raushauen.
Oder die sagen, spiel GTA 6 zum Launch auf der Switch 2.
Nee.
Naja, glaube ich auch nicht.
Haben wir gerade drüber geredet. Also das wird auf der Series
S. Ja, aber S
mit 8 Cartridges.
Witcher 3 auf der Switch läuft, dann läuft auch ein GTA auf der Switch 2.
Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Developer-Konsole schon irgendwie draußen ist, dass Rockstar jetzt schon ein GTA 6 für die Switch 2 entwickeln konnte.
Das aber auch an du musst auch die Base dir bedenken. Ich glaube schon, dass GTA 6 irgendwann kommt, aber nicht zum Launch. Die Install-Base ist doch auch, das wollte ich nämlich jetzt auch nochmal gleich fragen, also zum Launch generell. Wenn GTA 6 kommt, was ja eine große Produktion ist, und ich glaube auch das Porten auf eine neue Konsole ist nicht so leicht und braucht ein bisschen Ressourcen, und dann hast du so eine Install-Base von 3-4 Millionen Switch 2, ob das einfach schon Sinn macht, wenn du sowieso gerade so einen massiven Launch hast und das Spiel bugfrei auf 3 Konsolen mit PC oder 3 Plattformen mit PC. Nee, kommt ja gar nicht auf PC. Ha, liebe PC-Gamer. Ha, blöd gelaufen. Auf 2 Konsolen veröffentlicht willst. Ich könnte mir vorstellen, da geben sie sich ein bisschen Zeit. Sorry, Matthias, du bist ja auch PC-Gamer jetzt auch. Ich wollte dich nicht beleidigen. das wollte ich sagen. Und ich wollte noch eine Frage wollte ich euch stellen bezüglich Nintendo und der Launch-Politik. Was denkt ihr, wie wird Nintendo das machen mit dem Launch? Wird es exklusive Switch 2 Games geben, die auch nur da laufen? Oder machen sie das, wie jetzt auch Xbox und PlayStation das gemacht haben, und die verschmelzen das Ganze? Also es kommen Launch-Titel, die laufen auf der Switch 1 und auf der Switch 2.
Ach so, meinst du so Cross?
Das hat Nintendo ja nie. Also Nintendo hat ja Cross-Gen gemacht, aber die haben dann die Spiele für beide Konsolen veröffentlicht. Twilight Princess kam für den GameCube und für die Wii raus.
Genau, aber glaubst du, ich frage dich, und machen Sie das jetzt auch?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre also dumm, wenn du es nicht machen würdest.
Genau, es wäre nämlich dumm, es nicht zu machen. Du hast 150 Millionen Switch. Ja. Ne, und wahrscheinlich dann erstmal so 3, 4, 5 Millionen, je nachdem, wie viel du produzieren kannst, Switch 2. Und wenn du dann Mario Kart raushaust, es wäre mehr als dumm, es nicht den 150 Millionen Leuten bereitzustellen. Vor allen Dingen, wenn sie nur denken, das ist ein 2-Joy-Con-Upgrade.
Ja, aber jetzt mal ehrlich, damit führst du doch deine neue Konsole ad absurdum.
Ja, aber das hat doch die PlayStation 5 und die Xbox auch gemacht.
Es ist ja so schwierig, ne, weil entweder du verzichtest darauf, viel Geld zu machen, um deine Produktionskosten wieder einzuholen, oder du setzt alles darauf, dass die Leute sagen, ich brauche die Switch 2, weil da gibt's Mario Kart 9. Das ist schwierig, ne?
Das ist super schwierig, ja. Bin grundsätzlich, finde ich es auch geiler, macht für die neue Konsole ein neues Game, weil dann freue ich mich auf die neue Konsole, ne? Aber rein wirtschaftlich gesehen, ich weiß nicht, was. Also ich sage nein. Wenn das wirklich Mario Kart 9 war, was im Trailer zu sehen war, das läuft auch ganz butterweich auf der Switch, so wie das da aussah. Sorry. Ne?
Ich weiß, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Die Cartridges sind wieder da, die haben, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, ja, dass
genau.
Der Großteil der Spiele auf der Switch 1 auch, also der Großteil der Switch 1 Spiele auf der Switch 2 laufen wird. Da gab es dann so ein kleines Häkchen. Es wird auch ein paar Sachen geben, die nicht kompatibel sind. Das wird wahrscheinlich Nintendo Labo sein.
Ja, ne, ich denke, das wird wie bei der PlayStation 5. Da waren auch irgendwie 10 Titel. Die sind dann halt aus Sicherheitsgründen als schreibst du das halt hin. Ne? Aber im Grunde wird alles laufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das...
Glaube ich auch. Also die wichtigen, großen Titel, glaube ich auch. Und,
und auch alle Third-Party-Sachen.
Ich grundsätzlich so, ne, ich sag mal so, ich war bei den ganzen Leaks schon vorher, war ich ultra genervt und hat mir eigentlich so, und das ist aber, merke ich sehr oft bei Konsolen so, weil das dieses ganze Rumgestochere, das macht mich wahnsinnig. Deswegen ist mein Hype-Level eigentlich noch gar nicht so groß. Aber wo wir jetzt gerade so drüber reden und ich so gerade drüber nachdenke, so irgendwie finde ich das schon wieder geil, weil es eine neue Konsole ist. Es ist eine neue Nintendo-Konsole. Und
wollte ich auch gerade sagen, alle, wir haben jetzt viel gemeckert, aber wir sind doch alle drei Day One dabei,
oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kaufe natürlich. Zwei.
Also, da wollen wir, na, also das ist doch klar. Ja, da freuen wir uns.
Die Frage ist halt, gibt es nur ein Modell oder geht Nintendo den Schritt und macht auch vielleicht eine Switch 2 Lite? Kommt eine
Switch 2 Series S.
Kommt in 2 Jahren eine Nintendo Switch 2 OLED, also OLED?
Ja, es gibt kein OLED-Screen.
Nein, die gehen wieder zurück zur LCD. Total dumm. Oder die wollen uns wieder melken und veröffentlichen quasi 2 Jahre später wieder die OLED-Fassung.
Auf jeden Fall. Das wird so passieren.
Das wird auf jeden Fall passieren. Wollen wir noch was zum Preis sagen? Es wurde ja auch so ein bisschen
400.
Gerichtet. 400, ne? Haben die?
Ich gehe auch mit, ich glaube schon, dass das...
Ja. Ja. Jo.
Ist in Ordnung.
Die Wii U war damals 3,20 oder so, wenn mich alles täuscht, ne? Irgendwie so,
oder? Boah, weiß ich nicht mehr.
Egal, ist aber vollkommen...
Können wir darüber reden, wie dumm, wie sie das Donkey Kong Design im Mario Kart 9 Trailer verändert haben?
Ich hasse es.
Was ich total hässlich finde? Fucking hell.
Ich hasse es. Es ist halt das Filmdesign und ich hasse das Filmdesign. Das Rare-Design war deutlich besser, aber das scheint jetzt komplett gestorben zu sein.
Schade.
Schade. Ja, aber vielleicht können wir das ja noch...
Das mal, ist besser. Das ist das echte Decay-Design hier. Das will ich wieder haben.
Oh, hast du schon da. Cool. Ja, das sind erstmal unsere Eindrücke zur Switch 2, ne? Ich wollte nochmal kurz eure Meinung einholen zu Assassin's Creed Shadows, denn das wurde verschoben auf den 20.03. von, ich weiß gar nicht mehr, was, im Februar?
Ich meine Februar, 13. Februar oder so.
Also Ubisoft ist hier wirklich am struggeln und macht poliert und versucht uns wirklich mal ein komplettes Spiel zu verkaufen.
Das und sie haben Druck. Sie haben Druck. Ich habe gelesen, wenn Shadows floppt, dann war es das mit Ubisoft.
Ja, aber morgen oder übermorgen gibt es die ganzen Creator, das werdet ihr schon gesehen haben, die ganzen YouTuber werden Gameplay-Impressionen veröffentlichen. Und ich habe hier schon vorab ein paar Impressionen auf Twitter gelesen und die sind extrem gut.
Ja, habe ich auch gelesen.
Far better than Odyssey und Valhalla. Excitement went from 1 of 10 to 9 to 10. Impressive story being really good. Funny dialogue options from Yasuke. He doesn't understand Japanese at first. Yasuke is kidnapped by Oda, Nobunaga und so weiter. Die sind hier alle sehr begeistert.
Also ich will jetzt nicht irgendwie hier der Buhmann sein oder so, aber ich frage mich dabei halt immer, was sind das für Creator? War Ubisoft eventuell ein bisschen großzügig bei den Previews?
Also sind halt Previews,
schwierig.
Ne? Sein, ne? Access Media ist halt immer...
Aber ich mag die Periode, ich mag dieses chinesische Samurai-Zeitalter total gerne und ich habe einen Tag später Geburtstag, deshalb gönne ich mir das Ding einfach als Geburtstagsgeschenk. Nice, Ubisoft, nice. Wenn ihr das hört, 21.03.
Ganz ehrlich. Also da muss man auch mal so ein bisschen, es ist wirklich so ein Do-or-Die-Ding für Ubisoft.
Und ich unterstütze wirklich, diesmal.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich bin jetzt die ganzen letzten Monate, ich habe auf Outlaws und alles verzichten, aber auf eine Welt ohne Ubisoft möchte ich halt irgendwie auch nicht leben. Und da bin ich dann auch mal Supporter und werde mir das Ding auch Day One holen. Einfach
um
die Industrie zu supporten.
Finde ich krass. Also. Finde ich, das ist ein cooler Move irgendwie, weil was mich halt richtig ankotzt, ist dieses Dauergebäsche. Weil das Ding ist, Ubisoft wird für alles Negative wirklich hergezogen. Sie haben wirklich viel Scheiße gebaut, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da kannst du eine Liste führen, die ist ewig lang. Aber die sind wirklich gerade einer von vielen, die sich daneben benehmen. Und da gibt es schon andere, die. Was ist mit EA? Was ist mit Activision? Was ist mit Xbox? Was ist mit Sony? Mhm. Da gibt es laufend Probleme und Missentscheidungen. Und bei Ubisoft, da ist dann einfach quasi, auch wenn sie mal ein gutes Spiel machen oder ein, sagen wir mal, auch Star Wars Outlaws, es ist zwar lächerlich verbuggt gewesen und so, aber im Kern hat es ein gutes Spiel gewesen. So, da kannst, nicht, ne? Konntest du noch gut mit leben. Und das ist halt krass, wie sie auf die Fresse kriegen. Ich finde es ein bisschen heftig. Aber ja. Okay.
Und
ganz kurz, ich wollte auch sagen, ich freue mich auch auf Assassin's Creed Shadows. Ich habe ja auf der Gamescom gab es ein bisschen Gameplay, das hat man nur gesehen, so auf so einer Bühne und so. Und ich finde beide Parts, weil die so sich unterschiedlich anfühlen, habe ich richtig Bock bekommen auf Assassin's Creed. Also ich freue mich richtig. Ich habe nur keinen Bock, dass es über 100 Stunden geht. Das ist das größte Problem.
Ja, nee, das muss es nicht wirklich sein. Ne? Ja. Nee, aber ja, also da muss man auch mal Support, nicht immer nur meckern. Und manchmal, es gibt halt auch manchmal Sachen, siehe Prince of Persia, The Lost Crown. Ne? Ich habe immer noch Hoffnung auf Beyond Good and Evil, habe ich letztens wieder gelesen. Es ist noch in Produktion. Es soll bis Fiskaljahr 2026 noch kommen. Es würde ja nicht passieren, wenn die pleite sind wahrscheinlich. Also
ja, die bieten
vielleicht
sich ja
gerade zum Kauf an. Vielleicht war es ja ein Live-Service-Game und geht wieder...
Ja, das kann durchaus sein, dass das Ganze neu entwickelt wurde. Aber Ubisoft bietet sich ja, glaube ich, zum Kauf an und ist da, glaube ich,
ja, das wäre durchaus nicht Tencent. Hauptsache nicht Tencent. Das wäre nicht geil.
Ja, aber da ist ja die Kohle.
Ist wie mit hier Tango Gameworks mit Krafton, glaube ich, die aufgekauft haben. Mhm. Die haben noch die Kohle und die investieren. Der Rest, der will erstmal gar nicht mehr. Und
entweder... Hast du die Chinesen, Tencent, oder du hast halt die Araber, ne?
Ja,
und,
genau.
Dass da irgendwie Saudi-Arabien oder so dann reinballert. Aber
genau.
Das ist kein großer westlicher Publisher wird die kaufen. Weder Microsoft noch
Sony. Embracer soll das ganz gut sein. Also als Einkauf. Hab ich gehört.
Das Thema hatten wir schon.
Embracer. Naja, komm. Embracer ist ja jetzt quasi mit Kingdom Come Deliverance am Schlüssel, oder? Gehört nicht Playon dazu?
Ja,
gehören dazu.
Das
freut mich mega drauf. Ich kann das euch gar nicht sagen.
Hab ich Bock drauf. Noch 3 Wochen. Vielleicht gibt's da von uns was im Podcast zu hören. Wer weiß, wer weiß.
Die Chancen stehen gut.
Was?
Die Chancen stehen gut, ja.
Wir haben ja schon sehr lange gesprochen und ich glaube, der News-Teil ist für heute auch gut gefüllt. Ich habe jetzt hier noch Kleinigkeiten, aber das ist alles Popelkram. Dementsprechend würde ich doch sagen, wir gehen zu einem Kunibet über, oder?
Kunibet! Kunibet! Oh, Kunibet!
Ich zücke mein Handy. Ich habe so einen geilen Kunibert. Oh, ich sag's euch.
Oh, bin ich mal gespannt hier so. Auf den geilen Kunibert.
Der kam ganz frisch heute rein erst. Mm. Gestern Abend. Mm. Vom lieben Enrico. Der hat uns schon mal einen Kunibert geschickt. Der Kunibert, letztens waren die besten Missionen in den Videospielen, wo wir die Zugmission von Uncharted hatten.
Ah, ja. Haus und so. Ja. Hat er getrollt? Ich weiß nicht.
Jetzt. Ja, passt mal auf. So, also. Ihr rankt jetzt 5 Spiele, die wir nie bekommen haben. Nach Hype-Level.
Eine geile Idee.
Also gecancelte Spiele.
Geile Idee, ne?
Gecancelte Spiele, ja.
Ja.
Okay.
Gecancelte, vielleicht auch Spiele, auf die wir alle hoffen, die es aber irgendwie noch nicht geschafft haben und so weiter.
Ja. Ah, okay.
Okay, so es geht los mit Nummer 1. Und das hatten wir gerade schon, Beyond Good and Evil 2.
Oh,
geil. Also, wie gesagt, ist natürlich eine Frage der Umsetzung, was Ubisoft da machen würde. Man hat ja so viel wegen Live-Service-Game gehört, Gerüchte, ne? Aber dann wäre ich natürlich nicht, aber grundsätzlich basierend nur auf meiner Erfahrung mit dem ersten Teil, habe ich da mega Bock drauf.
Und der Trailer damals war geil, den sie veröffentlicht
haben. Ja, der ganz
zweite,
am Anfang.
Der zweite.
Der erste.
Der erste, wo.
Nee, der zweite, wo Jade kam am Schluss. Also, war das der erste?
Der erste ist da, wo Jade in der Wüste ist und Paige irgendwie was macht. Ist so ein Render-Trailer, da hüpft sie doch so durch so ein... Du hast ihn, glaube ich, vergessen.
Ja, ich hab's vergessen.
Das ist auch schon Jahre her, der war viel, viel früher, als das Spiel angekündigt worden ist. Also ich muss sagen, ich kann leider diesen Self-Service-Ding nicht so richtig aus dem Kopf kriegen. Und ich muss auch sagen, wenn ich heute ein Ubisoft Beyond Good and Evil bekommen würde, kann ich mir vorstellen, ist es nicht so, wie ich mir es vorstelle. Aber... gemessen an dem, was ich von den ersten Spielen kenne und wie sehr ich diese Spielwelt liebe, ist der Hype-Level schon gewaltig. Also für mich schon ganz, ganz oben Kandidat. Also 1 oder 2 für mich sogar.
Wirf mal auf die 2. Lass nur ein bisschen Platz nach oben. Okay. Aber ich finde es auch extrem geil. Und
auf die 2. Okay. Silent Hills.
Boah, das PT-Ding,
das
ne?
Das fand ich ja
das PT-Ding, ja.
Oh, fuck, ja.
Mit Norman Reedus und von ja, genau. Kojima damals.
Von Kojima,
was also für Leute, für die das nicht kennen, ist Hideo Kojima hat auf der E3 2014 irgendwie so ein Spiel angekündigt, eine Demo veröffentlicht, so eine kleine Horror-Demo, was sich dann schlussendlich als ein Trailer oder ein Teaser auf Silent Hills entpuppt hat. Also ein Silent Hill-Spiel von ihm mit Guillermo del Toro und Norman Reedus
in der Hand. Zu dem Zeitpunkt war er noch bei Konami. Und
da war er noch bei Konami, ja.
Genau.
Boah, ich muss dir, das ist für mich die Eins. Das ist einfach, also PT war schon der
absolute,
war schon der absolute krasse
Ding. Ja, und es ist dieses unerreichbare Kultspiel, wo wir auch wissen, es wird niemals wieder kommen.
Ja, ne? Und zweitens, was hätte passieren können, wenn das als großes Silent Hill-Spiel gemacht wird? Ich war damals so unfassbar gehypt, weil ich mir das einfach gar nicht vorstellen konnte. Es passt einfach so gut, weißt du, diese surreale, bizarre Welt und Kojima, der einfach sich da austoben kann, das wäre einfach crazy gewesen. Ist aber ein Horrorspiel, also für mich wäre es die Eins, ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich wäre ein guter Zweierplatz gewesen. Ich find's also, grundsätzlich bin ich mega Kojima-Fan. Ich mag Silent Hill total gerne. Das Konzept zu der Zeit hat mich noch nicht so ganz angesprochen, dieses Loopen im Dings. Aber mittlerweile habe ich viele Games, dieses First-Person-Horror-Genre schon lieben gelernt, sei es Resident Evil 7 oder mehrere Indie-Games. Es wäre schon ziemlich krank gewesen. Und ich sag mal, 3 und 4 ist wahrscheinlich auch zu low für das Game und auch wahrscheinlich mit dir nicht verhandelbar. Also, go 1.
Jetzt mal, warte mal, bevor wir das machen, lass mal ganz kurz, geh mal nochmal so 5 Sekunden in dich und überleg mal, was es noch für Spiele kommen könnten.
StarCraft Ghost, das finde ich mega.
Das hätte, wäre bei mir direkt die 5. Wenn das kommt, ist es die 5. Echt? Interessiert mich ein Scheiß. Das ist
bei mir die 1.
Was?
Was?
Die 1? StarCraft
Ghost?
Ich war voll gehypt damals drauf.
Ja. Ach, Quatsch, so ein
Bullshit. Es könnte dieses Rockstar-Agent-Ding für die PS3 kommen, was damals...
Ja, ja, okay, wir müssen uns dann ein... Sollen wir jetzt dann... Ich kann, aber
es kann, kommt raus. Es machen kann wir die das drei. World of War Live-Service-Game.
Pass auf, ich mache jetzt dir einen Vorschlag. Wir machen einen Vorschlag. Wir machen die 3, weil Beyond Good and Evil über Silent Hills ist auch für mich voll fein.
Dann machen wir es auf die 3.
Und ich gebe dir jetzt mal quasi wirklich den Vorlauf. Und hoffentlich enttäuscht du mich jetzt nicht.
Seid ihr euch sicher?
Ja.
Oh ja.
Okay. Bioshock 4.
Ist gecancelt? Ich dachte, das kommt.
Ja, es war ja nicht so
gecancelt. Wir reden nicht von Judas, ne? Sondern wir reden von Bioshock 4.
Ich dachte auch, Bioshock 4 ist doch in Entwicklung. Habe ich das nicht
mitbekommen? Ich glaube nicht. Also ich
bin mir aber gerade auch nicht sicher, ehrlich gesagt.
Ja, Bioshock würde ich mich mega drüber freuen. Also Bioshock 4, ne?
Ja,
Bioshock
sicher,
4 halt. Sicher. Die Frage ist natürlich, auch hier, es wird sicherlich nicht von Ken Levine sein, ne? Also der ist ja raus mittlerweile. Die Magie ist wahrscheinlich, wäre nicht mehr so ganz da, aber Bioshock ist halt immer noch Bioshock. Also nennen wir 3 Spiele in einer Trilogie, die so grandios sind wie Bioshock 1, 2 und Infinite. Das ist ja wirklich kaum ein Qualitätsverlust, den es bei diese 3 Games haben. So unfassbar geile Games.
Ja.
Würde schon wehtun, das auf die 4 zu packen, aber auf die 1.
Nee, auf die 1 dafür bei mir jetzt auch nicht. Ich hätte aber auch mit der 4 jetzt auch nichts dagegen, weil die Spiele eigentlich immer alle ziemlich viel Spaß gemacht haben.
Ja, okay, dann lass es auf die 4 packen. Boah, wir manövrieren wir uns hier richtig in eine Sackgasse, ne? Das ist
ja, du hast mit 2, mit Bernd und Evil auf die 2 hast du schon angefangen. Ich hätte schon auf die 1 getan.
Hey, da hätten wir auf die 1 packen sollen. Oh
Mann, ey. 2 Plätze habt ihr noch. So.
Ja.
Bloodborne 2.
Also, gab's da Gerüchte? Miyazaki hat es neulich, ne, warte, nicht Miyazaki, sondern Yoshida hat ja quasi zu Bloodborne jetzt kürzlich gesagt, dass er glauben würde, dass Bloodborne 2 kommen könnte, aber Miyazaki ist einfach zu erfolgreich und hat zu viel zu tun.
Hat keine Zeit.
Keine Zeit dafür.
Und das ist sein Baby, deshalb.
Genau, ja, also Bloodborne, eins der großartigsten Games aller Zeiten, ein neuer Teil davon, natürlich, finde ich geil. Riskieren wir das auf die 1, weil auf die 5 wäre dumm.
Also, es ist dumm, aber es ärgert mich, weil bei mir Bloodborne nicht die 1 wäre. Ich finde auch Bloodborne mega. Okay,
dann machen wir es auf die 5 und geben uns unserem Schicksal hin.
Bist du vollkommen irre. Das kann ja nur, kann nur schief gehen.
Aber ist ja witzig.
Ja, sollen wir das jetzt machen? Machen wir es auf die 5 und machen dann was, gucken wir, was auf die 1
kommt. und dann ergeben wir uns unser Schicksal.
Ihr habt so Schwein gehabt, ey. Half-Life 3.
Ja, okay.
Das ist so gut, finde ich gut.
Ihr habt euch so aus der Schlinge gerettet diesmal, ey.
Ja, aber es wäre auch meine Eins, ganz ehrlich, es wäre auch Half-Life 3, das wäre nochmal so ein,
ja, klar,
so ein Ding, wo ich sage, alter Schwede, ey.
Das,
wow, ey.
Das, man muss sich nämlich immer vorstellen, das, was Nintendo für die Videospielwelt ist, ist Valve auch für die Videospielwelt. Weil die machen nicht einfach nur irgendein Spiel. Wenn die ein Spiel machen, dann machen die ein wirkliches, vielleicht sogar, wie heißt es nicht, was Maßstäbe setzt. Nimm dir mal Half-Life Alyx. Wenn ihr euch Half-Life Alyx anguckt, das ist einfach für mich der absolute Peak für ein VR-Gaming. Gibt nichts Krasseres.
Okay.
Sag ich zumindest.
Cool.
Geiler Kunibert.
Ja, guter, ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ja, was wollen wir als nächstes machen? Wir könnten wie immer unser Ranking machen. Wir könnten darüber reden, was wir gezockt haben, denn wir sind schon so in den letzten Zügen der Folge.
Wie lange geht das Ranking noch?
Wir sind jetzt Platz 60.
Alter, das dauert ja ewig, dieses Bracket.
Ja, das ist ja, wir haben auch keine, es ist nicht jemand, als wenn hier jemand stehen und uns hetzen wollen. Wir haben
ja
ewig Zeit, also.
Naja, wie ihr möchtet. Ich beuge mich euch.
Wie viel, sag mal so, hast du was 10, Interessantes, ne, gespielt, was du reden kannst, oder?
Ich habe Lorelei and the Laser Eyes und Wukong, hätte ich jetzt, dass ich sprechen kann.
Okay, ich würde vorschlagen, wir machen die Games, die wir gezockt haben. Dann können Stammzuschauer abschalten und wir machen für alle anderen nochmal das Bracket.
Aber da müssen wir uns kurz halten. Also müssen wir uns schon mit den Games kurz halten.
Nein, okay.
Gut. Ja, fang an.
Hatte ich das letzte Mal erzählt? Ich habe zumindest bei uns im WhatsApp erzählt. Kurz vor Weihnachten kam ja für Final Fantasy VII Rebirth ein großer neuer Patch. Und ich habe das gezockt. Und nach einer Stunde ist das Spiel ja wieder abgestürzt.
Genau so eine gleiche Geschichte wie mit Andys Switch Leaks. Die dauert auch schon seit Folge 1 gefühlt.
Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du es auf der Switch 2 zu Ende spielen.
habe ich Metaphor Real Phantasia durchgespielt. Da haben wir letztes Mal drüber geredet. Und dann war ich damit fertig. Und dann dachte ich mir, nö, ich guck noch mal in Final Fantasy VII Rebirth rein. Naja, und jetzt bin ich in Spielstunde 75. Es funktioniert!
Nice.
Ich weiß nicht, warum, es geht einfach. Ich habe seit 40 Stunden keinen Absturz mehr. Ich kann endlich Final Fantasy VII Rebirth spielen. Ich war vorhin in Corell in Kapitel 7, bin jetzt in Kapitel 11, also in Nibelheim wieder, und spiele mich da gerade richtig nett durch. Ich habe damit sehr viel Freude. Es ist natürlich sehr aufgebläht, das muss man schon ganz sagen. Und das Kampfsystem ist jetzt auch nicht so das Geilste aller Zeiten. Es ist cool, es macht irgendwie Spaß. Aber ich mag irgendwie auch rundenbasierte Kampfsysteme. Ich mag es aber auch, mit den Charakteren rumzulaufen und mit diesen die Welt zu erleben. Ich verlaufe mich auch total in diesen offenen Weltquests. Ich kann da einfach nicht, das triggert mich da. Ich muss diese ganzen Türme machen und so. Mich nervt die Übersetzung im Deutschen. Hm. Ich finde, die deutsche Übersetzung ist kacke, weil die manchmal anders ist als das Englische. Ich habe englisches Ton und deutsche Untertitel. Und das, was unten steht, stimmt manchmal nicht mit dem, was oben gesagt wird.
Ja, das ist,
und vor allen Dingen, also im Grunde ist es das Gleiche, aber der Ton ist komplett anders. Wenn die eine sagt, ich mag das nicht, und dann steht da unten, ich hasse das, dann ist das halt ein anderer Ton. Und das passiert ganz, ganz oft, als wenn so der Übersetzer immer sein eigenes Ding machen möchte und ganz bewusst auch Redewendung auslässt. Ich find's nervig. Aber ansonsten habe ich damit sehr viel Spaß. Es ist halt Final Fantasy VII. Ich bin jetzt endlich zu den Nebenquests gekommen, auf die ich mich richtig gefreut habe, nämlich den ganzen Bereich mit Umdain. Das fand ich unglaublich geil im Original. Und mit Nanaki, mit Red 13. Das fand ich auch im Original. Das sind meine beiden Lieblingsquests im Original. Fand ich hier auch wieder richtig geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Auch wenn ich zugeben muss, es wirkt nicht mehr so ganz krass wie früher. Früher war das auch einfach super viel Kopfkino, die ganzen, weil halt, jetzt ist halt alles Detail zu sehen und mit Voice Acting, und dann kommen manche Sachen irgendwie nicht so krank rüber, wie das in meinem Kopf damals war. Dennoch auf jeden Fall immer noch geil, und es hat mich schon gefreut, und ja, ich bewege mich jetzt, glaube ich, es gibt nur 13 Kapitel oder so, ne?
Ich hab nicht 13, 14 oder irgendwie so, ja.
Okay. Ja, ich bin ja, wie gesagt, jetzt 75 Stunden drinne, also ich hab ordentlich mir Zeit gelassen und hab damit Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mittlerweile nachträglich, muss ich jetzt auch sagen, wir waren dem Spiel ein bisschen unfair vielleicht auch gegenüber. Es ist schon einfach auch ein gutes Game von all den Qualitäten, die es hat. Und bei unserem Rüdiger, da haben wir das ganz schön abgestraft letztens im Stream bei den besten Spielen des Jahres. Für alle, die es nicht gesehen haben, da war es Platz 15, 16 oder so, ne? der besten Spiele des Jahres 2024. Vielleicht ein bisschen unfair.
Ja, hättest du vielleicht noch ein bisschen hochhypen können.
Jetzt mal im Nachhinein kann ich das vielleicht noch ein bisschen hochhypen und gib mir jetzt nochmal, nächste Folge habe ich es auf jeden Fall durchgespielt. Ich bin gespannt, ich weiß, worauf es hinauslaufen wird, wo das Spiel endet. Ich bin mal gespannt, was sie da machen und wie und so. Ja, ich habe Final Fantasy VII Rebirth gespielt. Ihr seid dran. Mehr war nicht dabei.
Matthias?
Ich kann erzählen zu Wukong, das habe ich vor 3 Wochen oder so angefangen. Ich quäl mich da so ein bisschen durch.
Habe ich gesehen.
Ja, wir haben deine Let's Plays.
Es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, das kann ich nicht anders sagen. Also es sieht unfassbar geil aus und es ist, weiß, wie es sich zu präsentieren hat. Die Story interessiert mich absolut nicht die Bohne. Es ist einfach für mich irgendwie total crazy. Du läufst dann irgendwie ein paar Meter, dann kommt ein Boss, der, weiß nicht, ein großer Fuß so und der erzählt dir irgendwas und ich check nicht, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das ist mir auch eigentlich egal. Das ist eigentlich ein ganz, ganz geiles Souls-like. Es gab wieder Diskussionen, das ist ganz so fucking Souls-like. Also allein für mich schon, dass du bei den Bossen halt wirklich die Moves auswendig lernen musst. Du musst wissen, was macht er, wann springe ich weg, wann greife ich an und so weiter. Das ist genau das Gleiche. Und das ist halt eben auch dementsprechend gnadenlos. Ich tue mich einfach...
Wie schwer das ist, das
Spiel. Ja, also es ist... Ich weiß nicht, man ist ja mittlerweile auch ein bisschen geübter. Und du hast ein paar Möglichkeiten. Du kannst den Gegner zum Beispiel betäuben, also lähmen. Ne? Dann bewegt er sich nicht. Das kannst du aber nicht bei jedem machen. Das musst du auch immer richtig vernünftig einsetzen. Ich find's geil. Ja, ich kann einfach nur sagen, es ist nicht so dieser Entdeckerdrang, so die Welt ist auch nicht so, die sieht super aus, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, boah, ich würde jetzt diese Atmosphäre, dieses Bedrohliche wie bei Souls, das kommt jetzt nicht so rüber, aber das will es auch vielleicht auch nicht. Ich kann einfach nur sagen, mir macht es tatsächlich viel Spaß. Ja, und dass es das Spiel den Game of the Year für Action Game gewonnen hat, okay, finde ich in Ordnung. Kann ich gar nicht irgendwie dagegen reden. Bin jetzt in Kapitel 4 von 6. Es zieht sich auf jeden Fall. Also es hat schon gute, ordentliche Spielzeit. Du kannst ganz viele optionale Bosse freischalten, wo ich aber nicht weiß, wohin ich da gehen muss, um das freizulegen. Und ja, bis jetzt finde ich das eigentlich ganz cool. Es dauert bei mir jetzt noch, bis ich das durchspiele, aber ich halte mich wacker. Aber ich bin auch fucking schwer schlecht geworden. Also ich bin einfach zu langsam geworden. Ich merke einfach so dieses, weißt du, im richtigen Timing ausweichen, wohin du springen musst oder so, oder vielleicht wann du was einsetzt. Ich habe gemerkt, da fehlen mir mittlerweile so ein bisschen die Schnelligkeit so ein bisschen.
Nein, das ist einfach das.
Weiß ich. Also ich kann aber auch einfach nicht aufhören. Das ist auch zum Beispiel total krass. Ich spiele weiter und weiter. Das ist cool. Andi.
Und dann hast du noch Lorelei gespielt.
Ach so. Da
haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ein bisschen,
ne? Ich kann nur dazu sagen, also wenn ich das halt, ich habe noch nicht weit gespielt, aber ich muss sagen, ich habe mir einen Stift und Papier hingelegt. Es ist unfassbar geil. Es ist unfassbar geil, so zu spielen und das auch so als Erfahrung mitzunehmen, weil ich mag es zu knobeln, aber das ist nochmal eine andere Stufe, knobeln. Das ist wirklich so dieses, hey, warte mal, wenn ich jetzt diese Linie, dann könnte das ja, ach, das gehört dazu und diese Einfälle und wenn das dann klappt, wenn dann das Schloss aufgeht, so, ey, das ist wie wenn du einen Boss bei Dark Souls besiegst. Das ist genau das Gleiche. Ja. Ja. Wirklich geil. Ich find's auch fantastisch.
Ja. Ja. Okay.
Du darfst. Ich habe ein paar Spiele gespielt. Erstmal habe ich auch in Wukong reingeschaut. Ich bin aber erst bei Anfang Kapitel 3. Und ich bin schon froh, dass ich die ersten beiden Kapitel geschafft habe. Normalerweise ist das nicht so mein Spiel.
Der Tiger im Tempel, der war hart.
Alter Schwede, ey. Also ob ich das oder weiterspiele, weiß ich nicht. Mir gefällt halt einfach die Atmosphäre da drin. Ich finde diese chinesische Mythologie halt einfach mega geil. Es ist mein Softspot. Und deshalb habe ich mir das in erster Linie auch gekauft. Ob ich da aber auch gut genug für bin, boah, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Pause eingelegt und aktuell verspüre ich nicht das Bedürfnis, da wieder zurückzugehen. Dann bin ich gerade wieder knietief in Far Cry 6. Ich spiele das auf einem PC-Handheld, den ich jetzt die Tage bekommen habe. Habe mir das darauf installiert und ich habe das Spiel damals zum Launch gekauft und so ein Stündchen gespielt, 2 Stunden, dann habe ich es beiseite gelegt und habe mir gedacht, ja, ist halt wie Far Cry halt, ne? Aber jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt genug Zeit vergangen ist, sodass mir diese Art Spiel wieder liegt. Aber ich finde das so geil. Ich finde die Welt richtig geil. Ich finde auch Dani als, also ich spiele als Frau, als Protagonistin halt auch echt cool. Irgendwie gefällt mir das. Ich mag das, da rumzulaufen, ein paar Aufträge zu erledigen, ein paar Camps freizulegen und so. Es ist halt klassisches Far Cry. Und mir gefällt das total viel, viel mehr, als ich Far Cry 5 enjoyed habe. Das war eine Vollkatastrophe für mich. Aber 6
ist wieder das Spiel noch hier. Ich habe das Spiel noch hier und ich habe mir die ganze Zeit gesagt, so, boah, soll ich es verkaufen, weil ich spiele es eigentlich nicht. Aber ich habe irgendwie so den Drang, es ist ein gutes Spiel, ich werde es bestimmt noch spielen. Ich mache es mir gerade tatsächlich ein bisschen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin.
Also ich finde es geil, Du hast halt auch so deine Begleiter, also du hast quasi verschiedene Tiere, die du als Begleiter anheuern kannst. Und der erste Begleiter ist ein Krokodil. Dann kannst du einfach das Krokodil auf so Feinde schicken, ne? Und dann zerfleischt er die und so. Und der zweite Begleiter, das ist auch total genial, ist ein Hund, der im Rollstuhl sitzt. Also ein bisschen crazy. Aber ich finde auch das Gunplay bei Far Cry 6 ist einfach richtig geil. Also ganz viel Spaß gerade dabei. Metro Awakening habe ich gezockt. Jetzt fast durch auch. Und ich habe schon wirklich lange nicht mehr so viel Spaß mit einem VR-Spiel gehabt, das mich auch wirklich dazu bringt, mal nach so 2 Stunden das Headset abzunehmen. Nicht, weil meine Augen ermüdend sind oder weil ich da irgendwie Kopfschmerzen von bekomme, sondern weil es mich einfach fertig macht. Du ziehst dieses Headset aus, weil du einfach fertig bist. Das zieht dich so in seinen Bann. Es ist halt absolut Metro. Es ist jetzt kein komisches Spin-off oder so. Das ist so ein richtiges AAA-Metro-Spiel, linear, storybasiert und auch halt richtig geil in VR umgesetzt. Das ist von Vertigo Games, ne? Die haben schon so das ein oder andere gute VR-Spiel gemacht, aber Metro ist mit Abstand das Beste und auch grafisch, ne? Ich spiele es auf der PSVR 2. Das ist endlich mal so ein Beispiel, dass du halt tatsächlich auch grafisch ein richtig geiles AAA-Story-Spiel in VR zocken kannst. Ne? Auch die Steuerung ist perfekt umgesetzt. Du kannst dich frei bewegen. Das ist nicht so, dass du dich da nur rumteleportieren musst. Das ist ein komplett immersives, fast schon wie Half-Life Alyx, komplett immersiver First-Person-Shooter in VR. Und der läuft auch, ne? Ich spiele jetzt 12 Stunden oder so und ich muss noch 2 Kapitel. Ne? Also ist schon mega geil. Mega geil. Genau.
Ja,
das war's noch gar nicht. Der hat noch aus.
Ja, ich hab noch eins, aber da bin ich gerade erst nur 2-3 Stündchen drin. Ich habe nämlich Oath in Valgaia geholt. Das ist jetzt auch vor ein paar Tagen erschienen.
Ist das der 10. oder der 10. Teil? Oder
ist das nee, der 10. kam mir voriges Jahr. Nee, das ist quasi ein Remake vom 3. Teil. Das ist ganz interessant. Der 3. kam damals auf Super Nintendo und auf PC Engine und ist damals nochmal als Remake auf der PSP erschienen. Und dieses PSP-Remake haben die nochmal auferlegt quasi für PS5 und Switch. Ja. Und das ist halt das klassische East. Das heißt, die Grafik ist, du siehst halt stark, dass es ein PSP-Spiel ist. Ne? So kleine Figürchen, die da durch so eine isometrische 3D-Welt laufen. Aber alter Schwede ist East Oath in Valgaia geil. Das spielt sich so flott. Das hat einen 82er Score bei Metacritic, ne? Es ist halt schon fast arcadisch. Wie geil, wie schnell du dich da mit dem Kampfsystem durch die Gegner schnetzelst und das macht einfach nur Bock. Das hat so Zelda-Anleihen im Gameplay und ich habe das vorhin angemacht, um einfach nur reinzugucken und bin einfach 3 Stunden hängen geblieben. Das spricht schon für die Qualität des Spiels.
Mhm, auf jeden Fall.
Es gibt ja mittlerweile, die East Games kommen ja am laufenden
Band. Und ich liebe es, genau.
Hey, ich habe ja damals, das ging ja mit dem 8. los, der bei uns dann nochmal so ein bisschen diese Retro-Wave dafür geschaffen. Ich habe den gespielt, ich kam leider überhaupt nicht rein. Ich habe irgendwie den Reiz nicht gesehen.
Der achte, der 9. und auch East 10, die ich mir voriges Jahr geholt habe, die haben einen anderen Vibe als diese Remakes der alten Spiele. Die haben noch einen ganz anderen Vibe. Ich persönlich finde diese alten Games oder die Remakes der alten Spiele besser als die neuen tatsächlich. Mir macht Oath in Valgaia zum Beispiel mehr Spaß als East 10, was ja eigentlich grafisch auch opulent aus und so weiter und so fort. Aber ich finde dieses fast schon arcadige, schnelle Action-RPG-Gameplay zeichnet Ys aus und das fangen diese alten Ys-Spiele deutlich besser ein als die neuen. Hast du Ys Origins gespielt, was vor zwei Jahren oder so kam?
Ja, ganz kurz mal habe ich da mal eine Stunde reingeguckt.
So ähnlich ist das halt und das habe ich damals noch total gemocht, Ys Origins, das habe ich auf der Switch damals durchgespielt und ich werde das wahrscheinlich jetzt gleich nach dem Podcast auch wieder anmachen, weil das so ein Sog hat mit diesem Action-RPG-Gameplay. Ja. Ja, das waren aber die drei Spiele. Ich habe fertig.
Sehr schön. Sehr schön. Ich wollte nur sagen, wir haben heute voll die Ubisoft-Lobfolge gehabt, ey.
Muss ja auch mal sein. Die wissen, wenn die das hier hören, die werden wahrscheinlich selber nicht mehr wissen, wie es ihnen da geht.
Kriegen wir doch noch ein Placement hier für Assassin's
Creed. Wahrscheinlich hockt Yves Guillemot irgendwo jetzt auf der Couch und kriegt so einen Schauer. So, oh, was ist jetzt passiert?
Ja, eben.
Eine Verschiebung der Macht.
Ja, und für alle Zuhörer, die sagen, ey, das reicht mir jetzt, ich will gar nicht von Brackets der besten Momente in Videospielen mehr hören, die können an der Stelle jetzt sich verabschieden. Ich danke, dass ihr da gewesen seid, aber es lohnt sich eigentlich dran zu bleiben, denn wir wollen nochmal 10 Plätze machen von Janzels ominöser Liste der besten Gaming-Momente aller Zeiten.
Wollen wir nochmal den Patreonen Tschüss sagen?
Ja, wir sagen jetzt auch nochmal an ganz besonderen Leuten auf Patreon einen großen Dank aus und das sind folgende.
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Kratzerack, Schalitta, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Daniel Eck, Danilo, DJ Waze, Freddy Smalls, Froni95, Gelrit, Goldstyle, King the Crash, Manuel Speck, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Max Rage, Michael Kosa, Mr. T, Ninja Ninja, Pasky90, Quentin Tarantino, Schmuddel, Steckbert09, Swan, Synthscore, The Shady Bird, Wundenmann, und Wundenmann XXS.
Und ich möchte mich an dieser Stelle bei den neuen Patreons bedanken, weil wir haben in den vergangenen Wochen einen Schub bekommen auf Patreon und das freut mich persönlich sehr. Das zeigt, dass wir gehört werden und unterstützt werden. Danke geht raus an alle neuen Supporter.
Danke. Cool. Da muss ich mir ja was überlegen für euch.
Genau, und nutzt eure Rechte. Schickt Kunibads,
richtig.
Spiele.
Bonusfolgeideen.
Bonusfolgeideen. Wir brauchen noch eine für den Januar.
Ja, haut raus.
Wir haben eine gehabt. Ich habe eine mal vorgeschlagen, weil die mal gefragt wurde. Aber das ist eigentlich keine.
Wenn alle Stricke reißen, machen wir die, aber wir sind für neue Ideen
offen. So eine richtige Notnagellösung.
Okay. Und dann gehen wir zum Abschluss nochmal in die Liste der 100 Unforgettable Video Game Moments von IGN. Da haben wir schon die ersten 40 Plätze besprochen und kommentiert und oftmals waren wir nicht der Meinung, die IGN hier gesagt hat, aber wir machen eisern weiter mit Platz 59 mittlerweile. Ein Moment aus Kingdom Hearts aus dem Jahr 2002, Turning into a Heartless. Ich muss sagen, ich habe Kingdom Hearts damals abgebrochen.
Ich auch, bei Aladdin.
Ich habe es mir aber hier kurz durchgelesen. Es ist ein Spoiler für das ganze Spiel. Am Schluss passiert da was.
Ja, warte mal, redest du hier von Kingdom Hearts 3 oder redest du von Kingdom Hearts 1?
1.
Ja, ich habe alle drei gespielt.
Am Schluss verwandelt sich Sora in einen Heartless, um Kairi zu retten. Da entsteht ja auch Sorax für den zweiten Teil, steht hier. Das ist nämlich sein Nobody.
Ja, genau so ist es. Ist eigentlich, genau. Also du wusstest aber damals nicht, dass das passiert. Also
genau, aber du bekämpfst ja die ganze Zeit die Heartless, das sind ja die Gegner und am Schluss bist du selbst einer und musst dann angeblich durch das Dorf rennen und deine Freunde retten dich dann und klingt cool, wie es hier beschrieben ist. Ich habe es leider nicht erlebt, aber ich glaube, es gibt viele Kingdom Hearts Fans und
es ist auch eigentlich irgendwie, also ich war nie der größte Fan, aber ich würde auch nie behaupten, dass das scheiße ist. Es ist eigentlich eine ganz nette, schöne Serie. Ich habe die ganzen also Zwischenteile nie gespielt. Ich habe einfach ein 2,5 Stunden Video auf YouTube angeguckt. Wollte die Story erzählen und dachte mir auch so, was ist hier passiert? Aber ja, cooler Moment, ich kann mich ja nicht mal an den erinnern.
Ich habe mich bei Teil 1 immer verlaufen. Ja, ich fand das so schwierig, da irgendwie den Weg zu finden. Und dann bin ich bei
Tarzan. In
Aladdins Welt. Habe ich mich so verlaufen, dass ich nicht mehr klar kam. Und dann habe ich abgebrochen.
Ich habe auch übrigens auch in Bagdad habe ich aufgehört zu zocken.
Ganz schlimm.
Also Tarzan ging noch, aber in Bagdad war vorbei. Da habe ich auch aufgehört. Okay, dann gehen wir weiter zu Platz 58. Das sind, also ich finde, cooler Moment ist aus Halo 2 Playing as the Arbiter.
Das fand ich geil.
Das fand ich auch geil.
Das fand ich auch
also
geil.
Also zur Hälfte, zur, ich weiß nicht, ob zur Hälfte oder zum Drittel der Kampagne ändert auf einmal die Perspektive und du spielst nicht mehr den Master Chief, sondern quasi den Gegner aus der Sicht des Gegners, hast halt sein Energieschwert und im Grunde ist es spielerisch noch immer ziemlich das Gleiche, ist immer noch, aber es war, hat irgendwie noch eine ganz andere Perspektive dabei gebracht. Gab ja auch eine eigene Story-Arc dann im Spiel und ich fand das geil, das so aus zwei Seiten zu zeigen, das ist, ich fand es richtig, richtig cool.
Also, es war quasi der The Last of Us 2 Moment vor The Last of Us 2.
Stimmt, stimmt.
Metal Gear Solid 2 trauert jetzt gerade hinten. Ich finde so Perspektivwechsel mega geil in Stories halt irgendwie, keine Ahnung. Einfach ein cooler Moment.
Macht übrigens Breath of Fire 4 auch, falls einer das spielen will.
Jetzt ja.
Genau, das ist auch sehr cool. Dann haben wir einen coolen Moment. Ich weiß gar nicht, ob das, erinnere mich nicht dran. Aber Platz 57 ist aus Super Mario 64. Und zwar Looking into the Light.
Was ist das für ein Moment?
Das ist quasi, wenn du die Flugkappe brauchst. Dann gehst du ins Foyer und dann guckst du quasi auf diesem runden Teppich, der im Foyer liegt, hoch. Und wenn du dann ins Licht guckst, dann kommst du in diesen Level, wo in der Mitte so ein Turm steht und du erstmal mit der Cappy die acht roten Münzen einsammeln kannst. Und dann auf dem Turm ist dann so ein blauer Schalter, glaube ich, oder so ein Block. Ich weiß es nicht mehr. Wenn du den aktivierst, dann wird die rote Flugkappe auch in den normalen Welten zugänglich. Und da bin ich nicht drauf gekommen, bis mir das irgendwer damals mal gesagt hat. Ich weiß nicht, wo der das her hatte, aber von alleine bin ich nie drauf gekommen.
Ich kann mich nicht, es klingt gerade sehr kryptisch, ich habe das Spiel damals auch durchgespielt.
Kryptisch.
Aber ich weiß nicht, ob ich das selbst drauf gekommen bin oder, aber cool.
Vor allem, es gibt auch gar kein Anzeichen dafür, dass du dahin musst. Oder? Nee, stimmt nicht. Ich meine, das scheint Licht ab einer gewissen Stelle.
Ja?
Ich meine, da ist so Licht, was so von oben herabscheint. Das kann gut sein.
Ja, aber, okay.
Aber ich weiß es nicht mehr genau. Zu lange her.
Also man merkt Unforgettable.
Ey, Andi hat ihn gerade ziemlich präzise erklärt. Also das hätte ich nicht gekonnt.
Das muss ich sagen.
Also Respekt. Also auf jeden Fall.
Das muss ich sagen. Ja, aber
kann man machen. Mario 64.
Ich weiß aber auch nicht mehr. Nee.
Den nächsten Moment, den weißt du hundertprozentig. Legendenmoment. Platz 56 aus Red Dead Redemption Riding into Mexico.
Ja. Das ist, glaube ich, so also, diese, dieses Beispiel, wenn so lizenzierte Musik für die Atmosphäre und für den Moment, für die Emotionen eingespielt wird und du aber noch aktiv spielst. Ich glaube, das würde mir immer in den Sinn kommen, wenn mir jemand sagt, nenne einen Moment in einem Videospiel, wo eine Musik läuft und du dann spielst. Das wäre der Moment.
Ich würde nicht sagen, es ist nicht der erste Moment, aber es ist einer der legendärsten. Ich erinnere mich gerade, es ist der erste Moment, stimmt ja gar nicht. Ich erinnere mich gerade aus an Halo 2, an Blow Me Away von Breaking Benjamin. Das war ja auch lizenzierte Musik, die
in der Level spielt. Ja, das kam bestimmt aber schon mal vor, aber so in der Form. Ja,
genau.
Weil es einfach so, es ist ja auch so, es ist so, also ich erinnere mich, das ist ja so schleichend. Das ist ja nicht so, dass du es plötzlich keine Ahnung, sondern das ist ja so, langsam fängt die Akustikgitarre an und du reitest, es dauert und dann geht es erstmal so los und du checkst erstmal, wie bei Snake Eater übrigens mit der Leiter, die hatten wir auch den Moment.
Ja, genau.
Plötzlich checkst du, hörst gerade Musik, aber bist auch aktiv am Spielen. Das ist einfach schon sehr geil.
Du reitest halt von Texas nach Mexiko, um, ich weiß gar nicht, einen der Van der Linde-Leute da noch zu finden, der in Mexiko ist. Und du, um halt die von der einen World Map in die andere zu kommen, reitest du wirklich halt einfach nur 10 Minuten oder so durch, ganz langsam durch so eine steppenartige Wüste, begleitet von dieser wunderschönen Gitarrenmusik, während vielleicht auch so die Sonne untergeht. Es könnte nicht wildwestiger sein, aber es ist einfach nur geil. Und es hat auch mehrere Momente. Also ich finde auch Kompass nachher, der Moment, wenn du zu deiner Familie reitest, das ist der. Da kommt auch, weißt du, am Schluss reitest du doch wieder nach Hause, Richtung Familie. Mhm. Da spielt das Spiel Kompass auch grandios. Nee, Kompass kommt das ganz zum Schluss? Nee, Kompass kommt dann und dann ganz am Schluss der Endsong ist auch nochmal geil, bevor der Epilog startet. Und Red Dead Redemption 2 hat das auch massig gemacht.
Ja, das stimmt.
Und die waren richtig gut, diese Momente. Also ich liebe das wirklich. Days Gone auch ganz viele tolle Momente. Ja. Andi?
Keine Ahnung.
Okay, cool.
Ich weiß, dann, dass ich es gespielt habe, aber ich weiß nicht, wie weit ich Red Dead gespielt habe. Zu lange her. Ich habe es nur nicht durchgespielt. Keine Ahnung.
Okay, weil es ist auch ziemlich weit am Ende. Ich glaube, es muss das letzte Drittel sein oder so. Dann Platz 55 aus The Secret of Monkey Island. Insult Sword Fighting.
Das ist eine
Legende.
Das
die Beleidigungsschwertkämpfe.
Ja. Man wusste damals gar nicht, wie es einem geschieht. Das war ja so, das war auch so ein Moment, wo du erstmal so, wie funktioniert das System? Und ich weiß auch, dass ich damit Probleme hatte, weil mir irgendeine Beleidigung gefehlt hat und ständig kam, du musst, also in dem Spiel ist es so, es gibt Piraten, die dich auf dem Weg überfallen und es wird ihnen eigentlich nicht gekämpft, sondern es wird sich beleidigt. Und es ist in der Piraten, in dem Credo der Piraten, ist es so, dass du Beleidigungen einen Konter setzen musst. Erst dann hast du quasi einen Punkt erlangt. Das heißt, wenn du jemand dich beleidigt und du hast keinen Konter, kriegt er einen Punkt und dreimal dann ist der Kampf verloren. So ungefähr muss ich dir vorstellen. Aber Gabriel Threepwood ist ein Anwärter, der hat noch keine Ahnung, ist ein Grünschnabel. Das heißt, er muss erstmal lernen, er muss erstmal diese ganzen Beleidigungen und deren Konter erstmal lernen. Und das ist ein bisschen ein längeres Prozedere, aber irgendwann mal hast du dann für jede Beleidigung, wie zum Beispiel, du kämpfst wie eine Kuh, dann kommt der Konter.
Oh, das weiß ich nicht mehr, sorry.
What? Was?
Nein.
Wie traurig jetzt dieser Moment ist. Du kämpfst wie ein Bauer, heißt das, glaube ich, der.
Okay, echt? Ja.
Oder umgekehrt, du kämpfst wie ein Bauer und du kämpfst wie eine Kuh oder irgendwie wie sowas. Weiß ich es gar nicht mehr. Das ist jetzt selber peinlich, aber egal, trotzdem.
Wenn man das googelt, kann man das sicherlich schon rausfinden.
Ist aber irgendwie eine coole Mechanik und an die erinnere ich mich tatsächlich ziemlich gern. Ja.
Kuh war der Konter. Du kämpfst wie ein dummer Bauer, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh.
Ja, so irgendwie.
Ja.
Ja.
Ja, cool. Wurde im zweiten Teil auch wieder aufgegriffen. Ich glaube, da musste man sogar noch reimen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
genau so ist es.
Und im dritten, da hatten sie ein anderes System. Da war das, oder?
Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt bin ich.
Weiß ich gar nicht mehr. Oder war das im zweiten? Nee, ist egal. War das im zweiten nicht mehr da und dann mussten sie im dritten?
Mach einfach weiter.
Egal. Weiter. Platz 54. Wolfenstein 3D Fighting Mecha. Darf ich das überhaupt sagen? Hitler.
Das war geil.
Den habe ich nie erlebt, weil ich habe Wolfenstein 3D
nicht
durchgespielt.
Vielleicht mal ganz kurz, als Cher war, so Anfang der 90er, aber nie durchgespielt. Also
Im VR kannst du es ja spielen, wenn du...
ja, stimmt, aber hast du es da durchgespielt?
Nein, aber vielleicht Andi, weiß nicht.
Nee, ich habe es auf dem 3DO.
Ganz ehrlich, aber es gibt ja in der Serie noch mehr Begegnungen mit Hitler. Den in Wolfenstein 2
mega.
Fand ich dann noch geiler.
Ja.
Da war so witzig und... ja, wo du zu einem Casting eingeladen wirst als Schauspieler auf dem Mond bei Hitler.
Aber nur in der Uncut-Fassung. In der deutschen ist es ja entschärft worden, ne, die Szene.
Ja, ist nicht Hitler, da ist ein anderer, ne. Da ist der rasiert, der Bart abrasiert und so. Obwohl mittlerweile wurde es ja wieder entcuttet.
Auch die Szene?
Es gibt eine International-Version. Ja, mittlerweile darfst du auch wieder Hakenkreuz
machen. Ja, das ist mir klar, aber ich hatte jetzt nicht, dass die komplette Szene nochmal neu machen.
Auf jeden Fall. Vielleicht kommt die auch noch. Nee, also, aber auf jeden Fall, hier ist die aus dem Jahr 1992 gemeint. Ja, okay. Also. Ja, jetzt. Mass Effect kennen wir uns alle. Mass Effect 2 haben wir alle gespielt. Okay, Platz 53, Mass Effect 2, das ist doch der Anfang. Shepard Dice. Der Start müsste das sein, wenn du quasi angegriffen wirst und
dein Schiff zerbricht da.
Dein Schiff zerbricht und oh je, Shepard stirbt.
Ja.
Glaubt man.
War schon krass.
Ist aber jetzt so ein Moment.
Erinnere mich echt? Da ganz gut dran, ja.
Das schon, aber ich habe jetzt nicht so gesagt, oh mein Gott! Sondern ich habe mir nur gedacht.
Da hast du auch recht.
Ich habe mir nur gedacht, ach, Shepard, natürlich, es wird weitergehen mit Shepard. Also das war mir sowieso klar.
Ja.
Ich fand den Moment als Moment halt cool, als Opener. So,
ne? Ja, das
eine geile Golden Hour.
Wo die da angegriffen werden und du da durch diese kaputte, also angegriffene Normandie läufst und so, das tut halt weh, weil du die Normandie hast du gekannt wie deine Westentasche, ne? Das war schon geil eigentlich, aber ja.
Ja, stimmt, die Normandie, das tut wirklich weh, ja. War auf jeden Fall ein cooler Start für das Game und da wusste man, boah, das wird was Geiles.
Aber ich muss sagen, dadurch, dass ja Shepard gestorben ist und dann wieder zusammengesetzt wurde, ist irgendwie so. Ich muss sagen, der Elusive Man, glaube ich, hieß er ja, ne? Das ist ein richtig geiler Charakter. Ich finde es so schade, dass sie den irgendwie im dritten Teil irgendwie so ein bisschen verweichlicht haben. Das war ein richtig geiler Charakter. Wie der da immer vor seinem riesigen Hologramm sitzt und so einfach geil gesprochen von Martin Sheen. So. Oh, geil war das. Geil.
Ja. Apropos geil, Platz 52. Uncharted 3, Drake's Deception. Das Desert Track.
Also da, wo er aus dem Flugzeug fällt. Aus dem Flugzeug.
Ich meine, der Moment hat es ins Kino geschafft, ja.
Der hat, das ist der Money-Shot der Serie, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist der krasseste Set-Piece-Moment in irgendeinem Action-Spiel. Du bist halt im Flugzeug und hast da startest einen Kampf im Flugzeug hinten auf der Ladefläche. Irgendwann bricht halt die Tür auf. Du fliegst raus, hältst dich dann noch irgendwie fest und kämpfst dann in der Luft dich zurück ins Flugzeug, ballerst da rum, stürzt ab und gehst dann in der Wüste so Fatamorgana-mäßig irgendwie Richtung nächstes Level. Die Wüste sah unglaublich krass damals aus, so richtig sandelig. Es war im Grunde natürlich nur die Schneetextur aus dem Anfang mit Gelb, aber aus dem zweiten Teil, sorry. Aber unfassbar geiler
Moment. Aber das sind so Momente, wo du dir dann denkst beim Spielen, ey, besser kann Grafik doch gar nicht mehr werden.
Genau, genau. Und so richtig übertriebener Action-Moment, einfach der Action-Moment schlechthin, richtig geil.
Fand ich auch.
Ja, fand ich auch cool. Kann man hier auf jeden Fall in die Top 100 packen. Jetzt haben wir wieder was Nintendo-haftes auf Platz 51. Legend of Zelda, A Link to the Past, Entering the Dark World. Oh, da hätte ich jetzt mehr
Euphorie. Ja, ich weiß, also ich mag das Spiel ja nicht so sehr.
Ach so, okay.
Ich
irgendwann relativ
schließe mich da an. Ende.
Bin ich der Einzige? Kriegst du halt so eine gespiegelte, dunkle Welt der Originalwelt und das Spiel verdoppelt sich. Es ist im Grunde wie bei, ich wollte schon sagen, Tears of the Kingdom, die Unterwelt, die Schattenwelt, wo du auf einmal auch nochmal die Spielwelt sich verdoppelt, nicht ganz. Aber das war damals schon relativ cool. Ikonische Musik, fette Bosse und ich fand das damals...
Also ich habe ja... Viel,
aber ich kann mich auch wenig dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe ja A Link to the Past relativ spät nachgeholt, nachdem ich die 3D-Zelda-Spiele alle gespielt hatte, weil das damals zu Super Nintendo-Zeiten nicht mein Lieblingsspiel war. Und als ich dann in diese Schattenwelt kam, mein erster Gedanke war, als ich dann dahin teleportiert wurde und dann die Map nochmal aufgemacht habe, scheiße, muss ich hier alles nochmal neu machen. Das war so mein erster Gedanke. Scheiße, alle Tempel nochmal abgehen. Boah. Und
der 30-jährige Gamer.
Das ist übrigens
auch... Als 10-jähriger Gamer hast du gedacht, wow,
ja, wahrscheinlich. Geil. Aber das ist der Grund, warum ich das Spiel auch nie durchgespielt habe. Ich habe es nie beendet wegen dieser Schattenwelt, weil ich da keinen Bock drauf hatte, das alles nochmal neu zu machen.
Ja, für mich ist sowieso Weltenwechsel ist für mich genauso wie Escort-Mission die Pest. Ich hasse es, wenn ich zum Beispiel die Wand ist hier, ich muss in die andere Welt, damit die Wand dann nicht mehr da ist. Weißt du, was ich meine? Dass du irgendwie so in die Ecke denken muss. Ich kann das
Metro
nicht.
Metroid Prime 2 ist
Hardcore, Katastrophe. damit komme ich eigentlich meistens nicht zurecht. Es sei denn, es ist wirklich so ein, ich drücke einfach nur einen Knopf und dann komme ich in die andere Welt, dann kann ich, das ist für mich okay, aber da muss ich teilweise zurücklaufen, um in einer Stelle, hör auf, will ich nicht machen.
Okay, und dann haben wir den letzten Platz für heute. Platz 50 vom Elder Scrolls 4 Oblivion Emerging from the Sewers. Ich habe Oblivion nie gezockt. Das müsste aber der Anfang sein.
Ich habe es gespielt und ich erinnere mich da ganz gut dran sogar.
Oh, denn?
Weil ich dieses Spiel damals unbedingt haben wollte. Es ist ja der erste Elder Scrolls Teil in HD gewesen damals auf der Xbox 360. Und deshalb wollte ich das Spiel ja damals haben. Grafik neu, ey, Rollenspiel, geil, will ich. Und dann fängt das Spiel in so einem dunklen Gemäuer an. Du erkennst fast nichts. Vor allem, wenn du es wie ich damals auf eine Röhre gespielt hast. Und dann kämpfst du dich da so die erste halbe Stunde durch den Kerker. Du hast eine Escort-Mission, weil der König hinter dir herläuft. Mhm. Und dann schnetzest du dich durch Spinnen und Skelette und so weiter. Alles sieht irgendwie grau und finster aus. Und es ist halt nichts von dieser Next-Gen-Pracht zu sehen, wegen der du dir dieses Spiel gekauft hast. Und dann kommst du auf die Oberfläche und dann siehst du diese riesige Welt mit den Wäldern und hinten ist die Stadt und dann ragt aus der Stadt so ein Turm raus. Wunderschön. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist Next-Gen, das ist die neue Generation. Und dieser Shot hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Und das, obwohl ich überhaupt kein riesen Fan der Elder Scrolls-Spiele bin. Aber dieser Übergang von hässlich und staubig und finster zu neu und Next-Gen und wunderschön und blauer Himmel, das war geil.
Jetzt muss ich nochmal fragen, was ist jetzt der Moment? Also, was ist jetzt?
Wahrscheinlich.
Indem du halt aus dieser Dunkelheit rausgehst in diese neue Welt und dann es sich offenbart vor dir. So
Jetzt verstehe ich, weil vor allen Dingen muss man sagen, Oblivion ist auch eine saftig grüne Landschaft. Das ist wirklich richtig schön und ich möchte Lanze brechen, weil unter Elder Scrolls Fan ist das ja so ein schwarzes Schaf, so wie Dark Souls 2 oder so. Ja, okay. Leider. Aber ich mag den total. Ich habe den bis, ich habe alle Erfolge, ich habe 1000G, ich habe jede Quest gemacht, ich habe das Spiel wirklich rauf und runter gezockt. Ich find's einfach Hammer. Ich find's wirklich Hammer. Freue mich schon, wenn da irgendwann mal ein Remake kommen sollte. Das wird ja immer so gerüchteweise immer hin und wieder
gestreut. Ja, es wird sehr gerüchtet, ja. Es wird sehr gerüchtet.
Das wäre krass.
Ja.
Ja, das waren die nächsten 10 Plätze bei unserem
Cool.
Und das war das erste Mal, dass wir zu allen Plätzen was sagen konnten. Ist euch das aufgefallen?
Tatsächlich, ja. Ja, ja, richtig.
Das bedeutet, dass mittlerweile auch gute Momente kommen, die auch wirklich erwähnenswert sind.
Ja,
und zu Spielen, die wir auch alle gespielt haben, ne?
Ja. Ich habe wirklich jedes Spiel aus diesem, außer Wolfenstein 1 habe ich nur mal angespielt, aber nicht.
Ja, aber du kanntest den Moment ja trotzdem, dass man am Schluss gegen
Hitler. Ja, kämpft, das habe ich schon mal
mitbekommen. Das hat man schon mal gehört, ne? Also.
Ja, ja. Ja. Na gut, das war jetzt eine etwas längere Folge mit Überlänge, aber wir haben viel aufzuholen gehabt, viele coole brandheiße News, viele Diskussionen. Es war eine sehr coole Folge und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr uns supporten wollt, wie unsere wunderbaren Supporter, die es schon gibt auf Patreon, dann guckt mal in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr den Link zu unserer Patreon-Kampagne oder gebt es einfach mal bei Google ein und ihr könnt uns dort supporten. Kriegt dort ein bisschen auch Bonus-Content. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Thema, habt ihr gerade festgestellt. Und ansonsten...
Wenn ihr uns supporten wollt, wir nehmen auch gerne eine Bewertung bei Spotify.
Oh. Ja.
Die kostet gar nichts.
Genau. Die kostet gar nichts und das, bis jetzt wart ihr da immer sehr großzügig.
Das muss man sagen, ihr seid ja immer sehr fleißig, das hilft uns ungemein. Und an der Stelle hören wir uns wieder in 2 Wochen. Macht es gut und tschüss.
Adios. Tschüssi.